Jetzt zum Thema des Abends heute. Also auf dem Hochschulsektor tut sich was. Den ganzen Herbst über hat es Demos gegeben von Studenten gegen das Sparen an der Uni. Inzwischen gibt es als Antwort von der Regierung drauf auf der einen Seite die Diskussion um Studiengebühren, die Diskussion um die Reformierung der Universitäten, die mehr Profil entwickeln sollen, die sich untereinander differenzieren sollen. Und dann gibt es jetzt noch als Highlight und Spitze drauf die Diskussion um die Elite-Universität, die wir endlich brauchen. Die ganze Diskussion, und zwar von oben her, also von Kanzler und Müntefering und diesen Leuten, Deutschland braucht wieder einen Nobelpreisträger, denn wir sind ein Hightech-Land und wir haben im letzten Jahr weniger Hightech exportiert als importiert. Und das geht ja wohl nicht. Wir brauchen für unsere Konkurrenzposition in der Welt, wir Deutschen, Deutschland braucht für seine Konkurrenzposition in der Welt mehr Forschungsergebnisse, die zu konkurrenzfähigen Waren werden, die uns einen Vorsprung sichern und so Zeug. Von der Seite der Kritiker, der Studenten her, das Gegenargument, an der Uni kann der Staat doch nicht sparen, denn die zukünftigen Ausgebildeten, sind eine wichtige Ressource dieses Wirtschaftsstandorts. Ja, es gab Parolen auf den Demos, unsere Bildung, eure Zukunft. Sehr viel Selbstbewusstsein spricht da draus. Sehr viel Bewusstsein bezüglich dessen, wie unverzichtbar man ist, wie wichtig man ist. Und noch was spricht draus. Dass man Ressource des Kapitals ist, ist überhaupt kein Rätsel. Ist vollkommen selbstverständlich, natürlich, und gerade weil man das ist, meint man hat da Ansprüche zu stellen und kann verlangen, dass eben eine bestimmte Rücksicht auf die Studentenschaft geübt wird. Was wir da erleben ist, dass manchmal auch Illusionen erlöschen, ohne dass was Besseres nachkommt. Wir haben noch, viele Jahre ist es her, es fällt in die Bildungsreformzeit der letzten großen Bildungsreform. Wir haben demonstriert unter Plakaten, da stand drauf, Kampf der Wissenschaft, die fürs Kapital nur schafft. Ja, das sollte ja ein Gedicht, muss es ja auch sein. Kampf der Wissenschaft, die fürs Kapital nur schafft, war eine Parole. Und das hat von uns aus immer natürlich die Beweispflicht eingeschlossen. Man muss erst mal beweisen, dass das so ist. Dass die Wissenschaft fürs Kapital schafft. Dass die Wissenschaft eine Ressource der Industrie ist. Eine Ressource der Konkurrenzfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Denn damals ist Wissenschaft noch mehr mit, und vor allen Dingen dann auch Ausbildung, noch mehr unter dem Gesichtspunkt Bildung veredelt den Menschen. Ja, das klingt heute wie aus einer anderen Welt. Da hat man gesagt, Bildung hat's das gegeben. Bildung ist ein Selbstzweck. Menschen sollen gebildet sein, weil dann haben sie mehr vom Leben. Teilhabe an der Welt des Intellekts soll erschlossen werden, und zwar breiten Kreisen. Selbstverwirklichung ist bloß welchen möglich, die auch eine gewisse Bildung besitzen. Solche Auffassungen hat es da gegeben, da war unsere Auskunft. Nein, an der Universität und im ganzen Bildungssektor geht es darum, eine Ressource der nationalen Wirtschaft zu züchten. Da war das wie eine Zerstörung einer schönen Vorstellung darüber, wofür die gute Sache gut sei. Heute solche Illusionen kursieren überhaupt nicht mehr. Wissenschaft, Bildung ist nötig für einen Standort, Wissenschaft ist nötig für einen Standort. Und auch in der Hinsicht, muss man sagen, hat sich der gute Ruf der Wissenschaft in gewisser Weise verändert. Also auch da denkt man zurück, weiß ich jetzt schon dann 25 Jahre. dann hat Wissenschaft immer noch den Ton gehabt, die hat uns das Leben erleichtert. Wissenschaft, das hat uns, die wissenschaftlich-technische Revolution, die hat die ganz schweren körperlichen Arbeiten abgeschafft. Die hat uns mobil gemacht. Ja, wir haben Autos, wir haben schnelle Verkehrsmittel. Die hat uns die kleinen Haushaltshelfer beschert. Und so weiter. Die Technik ist, wir leben im Zeitalter der Technik und das ist ein Glück für uns, weil damit haben wir Möglichkeiten des Lebens, die hat es früher nicht gegeben. Heute, Wissenschaft ist nötig, unverzichtbar, ein Lebenselixier unseres Gemeinwesens. Sie wird einerseits viel wichtiger gehandelt, also viel unverzichtbarer. Auf der anderen Seite, groß mit Vorteilen für den Normalmenschen verbunden wird es überhaupt nicht mehr. Kommt wirklich jemand und sagt, wir müssten glatt ohne Handys leben, wenn wir nicht hätten? Das gibt es doch überhaupt nicht, das Argument. Also Wissenschaft ist unverzichtbar, aber auch da ist der Gesichtspunkt wofür vollkommen feststehend und klar. Wissenschaft ist unverzichtbar für die Konkurrenzfähigkeit Deutschlands, der deutschen Wirtschaft in der Welt und unseres Erfolgs, also der Erfolg eines rohstoffarmen Landes und so Zeug. Damit sind also, wie gesagt, alte Illusionen sind erloschen, die gibt es nicht mehr. Was ist an ihr Stelle getreten? Eine selbstverständliche Anerkennung, ja?
Ich glaube, in dem Punkt ist es noch ein bisschen schlimmer, als du sagst, das gibt es in dem Fall bei der Gentechnik, wenn wir zeigen,
ja.
Gibt es das Ding, da weiß jeder, die 1250
Ja.
Die hat keinen Gebrauchsnutzen, sondern die hat einen Gebrauchsschaden und trotzdem ist klar, dass sie ihn nur gebraucht.
Ja, richtig. Richtig. Sehr viel, immer mehr Technik, immer mehr Industrie, Gentechnik, aber auch dann Atomkraftwerke, das bringt uns um, aber es ist unverzichtbar. So, also wenn das schon allen so klar ist, dass das nötig ist für die Wirtschaft, dann habe ich mir gedacht, dann drehen wir den Beweis mal rum und sagen, ja gut, wie müssen dann Wissenschaft und Ausbildung ausschauen, damit sie für die Wirtschaft nützlich ist? Wie ist denn Wissenschaft und Bildung nützlich für eine kapitalistische Nationalökonomie? Wie schaut dann Wissenschaft, wie schaut dann Ausbildung aus? Das ist die Erklärungsrichtung, die ich mir jetzt gedacht habe, wenn schon allen quasi der Hauptbeweis klar ist. Dann ist wahrscheinlich der Umkehrbeweis nicht klar. Denn wenn der auch noch klar wäre, dann wären Sie ja nicht dafür. Also, wie ist denn eigentlich die Wissenschaft und die Ausbildung für unsere Wirtschaft eine Ressource? Fangen wir von an, jetzt muss ich richtig ein bisschen Prinzipien erläutern. Also erstens, zunächst mal organisiert in unserer Gesellschaft der Staat die Wissenschaft und die Ausbildung. Und zwar deswegen, weil Wissenschaft und Ausbildung fürs Geschäft nötig sind, aber selber kein Geschäft sind. Zu erforschen, wie das Atom funktioniert, herauszukriegen, wie es Weltall entstanden ist, ist einfach kein Geschäft. Und die Ausbildung von Leuten, zunächst, ja, wir kommen später dazu, dass man heute drüber nachdenkt, ob man das nicht auch zum Geschäft machen können. Aber zunächst ist es kein Geschäft und auch die Ausbildung von jungen Leuten ist kein Geschäft deswegen, weil die Unternehmer zwar jederzeit auf ausgebildete Leute zurückgreifen wollen, aber Geld ausgeben, um sie auszubilden, das wollen sie nicht. Man merkt es ja schon an der letzten Ecke der Ausbildung, die den Unternehmen überlassen ist. Die Lehrlingsausbildung ist doch jedes Jahr ein Streit, ob sie eigentlich die Lehrlinge ausbilden wollen. Von sich aus wollen die Unternehmer die Leute nicht ausbilden, weil Leuten was beizubringen, ist eine Investition in was, was einem dann doch nicht gehört. Ja, der junge Mensch, der was gelernt hat, ist kein Sklave des Unternehmens, er ist nicht ein für alle Mal ans Unternehmen verkauft. Und deswegen ist es für einen Unternehmer eine schlechte Investition, wenn er in einen Menschen Geld reinsteckt und dann gehört ihm das, was er reinsteckt hat, doch nicht wirklich. Also kein Unternehmer ist bereit, für diese Vorbedingung seines Geschäfts. Genauso wie kein Unternehmer bereit ist, für die Erkenntnis des Atoms Geld auszugeben. Wenn es mal erkannt ist, bedient er sich dieses Wissens, indem er sich dann Ingenieure hält, die sich fragen, was kann man technisch damit machen. Aber rauskriegen, das macht der Unternehmer nicht. Dafür gibt er kein Geld aus. Gleiches bei der Ausbildung. Ausgebildete Leute gebrauchen das schon, aber die Ausbildung bezahlen das nicht. Also muss es der Staat tun. Was tut jetzt der Staat? Er setzt Wissenschaftler, Abteilung Wissenschaft, ja, er setzt Wissenschaftler frei. Was interessant ist, er sagt, damit eine Voraussetzung fürs Geschäft entsteht, nehme ich Leuten die Sorge ums Geld ab. Ich mache sie zu Beamten. Ich alimentiere sie. Dann können sie sich nur noch dem Fortschritt ihres Fachs widmen. Und sie sollen auch sich nur dem Fortschritt ihres Fachs widmen. Sie sollen rausfinden, übrigens, sie sollen auch rausfinden, was der Stand des Wissens in ihrem Fach nun als quasi die nächste Frage aufwirft. Sie sollen dem Gang der Wissenschaft selber folgen können. Denn nur so, nur dadurch, dass sie was rausbringen, wo noch keiner weiß, wofür das mal nützlich sein kann. Nur dadurch kann später einer kommen und sagen, da gibt's neues Wissen, ich finde raus, was man damit anstellen kann. Also die Wissenschaftler, das ist die ganze, nach der Seite der Naturwissenschaft hin wenigstens, das ist die Freiheit der Wissenschaft. Die muss nichts leisten, was gleich nützlich ist. Sie muss auch nichts Bestimmtes rauskriegen. Sie muss auch nichts Bestimmtes erforschen, sondern das dürfen die Wissenschaftler selber entscheiden. Und wer sonst als sie soll entscheiden, was die nächste Frage ist und was das nächste ist, was man klären möchte. Übrigens, auch das ist noch wichtig für später, wer sonst soll eigentlich entscheiden, was überhaupt ein Fortschritt auf ihrem Feld ist, was ein Beitrag zur Wissenschaft ist, wenn nicht die Wissenschaftler selber. So, und die Ergebnisse erst, die Ergebnisse der Forschung sind dann die Basis für Technologie. Selber noch einmal eine Abteilung Wissenschaft, die der Staat betreibt. Ja, die großen technischen Hochschulen. Da wird Maschinenbau studiert und da wird Elektrotechnik und Nachrichtentechnik studiert und so weiter. Auch da, das sind jetzt Anwendungswissenschaften, aber zunächst auch welche, die noch so weit von einer industriellen Anwendung weg sind, dass sich private Geldgeber nicht finden, die das bezahlen. Also auch da sorgt der Staat für die Voraussetzung dessen, dass dann später Geschäftsleute sagen können, das ist was, davon verspreche ich mir was, das benutze ich und mach ein Produkt draus. Oder mach eine von zwei ökonomischen Anwendungen der Technik. Es gibt da eigentlich bloß zwei. Die eine Anwendung heißt, ich finde eine neue Art Produkt heraus oder ich finde einen neuen technischen Aufbau von einem alten Produkt raus, das man entweder billiger herstellen oder teurer verkaufen kann als die Produkte, die es bisher schon gibt. Ich finde was raus, womit ich einen Vorteil in der Konkurrenz am Markt erziele und Kaufkraft der Leute auf mich und mein Produkt ziehen kann und abziehen kann von den Produkten, die andere Leute verkaufen wollen. Oder die zweite, die Hauptverwendung der Wissenschaft, schon gar nichts Menschenfreundliches. Die Hauptverwendung der Wissenschaft ist die Steigerung der Produktivität der Arbeit und die ist für Unternehmer nur aus einem einzigen Grund interessant. Weil sie es ihnen erlaubt, weniger für Lohn auszugeben. Die Steigerung der Produktivität der Arbeit ist nur deswegen kapitalistisch wertvoll, weil es die Kosten für Lohn senkt. Ja? Das Unternehmen spart Arbeit und wenn es Arbeit spart, spart es immer nicht bloß Arbeit, sondern bezahlte Arbeit, also Lohnkosten. In der Form, dass sie dieselbe Arbeit, die früher 10 Leute gemacht haben, jetzt von 5 machen lassen und den Rest rausschmeißen. Also insgesamt die Arbeiterschaft einen kleineren Teil ihres Produkts als Lohn nach Hause trägt. Das ist der Nutzen der Wissenschaft, sollen die Naturwissenschaftler sich auch mal merken. Das ist der Dienst, den sie der Nation tun. Nichts Schönes. Aber nochmal zur Erinnerung, für die profitable Nutzung von diesem Wissen braucht es vorher die freigesetzte, von der Verwendung abgetrennte, geradezu zweckfreie Forschung der Wissenschaftler. Jetzt zweitens, Ausbildung. Weil in der Produktion der Industrie und im Handel und in dem Computerwesen, weil überall Wissen angewendet wird, brauchen die Unternehmen auch Leute, die ausgebildet sind und was können, irgendwas. Und weil sie solche Leute brauchen, also nachfragen, also darauf vertrauen, dass man die auf dem Markt findet, stellt der Staat die Leute her. Er bildet sein Volk aus. Wie? Da merkt man den kapitalistischen Nutzen der Ausbildung gleich ganz schnell. Der Staat bildet sein Volk aus, indem er allen Kindern eine Schulpflicht verordnet. Alle müssen in die Schule gehen und was lernen. Aber es ist gar nicht wichtig, dass alle hinterher was können. In die Schule müssen sie erstmal. In der Schule werden sie mit dem Wissensstoff konfrontiert, den man dort halt lernen soll. Und über die schulische Benotung, über die Leistungsmessung wird herausgefunden, wer von den Kindern sich mit dem schulischen Stoff leicht tut und gut anstellt und schnell lernt. Und wer sich hart tut und langsam lernt und mehr Zeit und mehr Hilfe bräuchte, um zu kapieren. Unsere Gesellschaft jetzt beruht überhaupt nicht darauf, dass möglichst viele Leute möglichst viel wissen und selbstbewusst am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Dass sie sich in ihrer Welt auskennen, dass sie dann ihre Welt auch beherrschen. Das ist nicht der Zweck der Ausbildung. Der Zweck der Ausbildung ist, die Leute gewissermaßen mit einem funktionalen Minimum an Wissen zu versorgen. Jedem bloß so viel wie nötig. Und wie macht man das, jedem bloß so viel wie nötig beibringen? Man lässt sie alle in den Leistungsvergleich beim Lernen eintreten und diejenigen, die sich gut stellen und schnell lernen, dürfen länger lernen und diejenigen, die länger bräuchten und mehr Nachhilfe bräuchten beim Lernen, die werden früh vom weiteren Lernen ausgeschlossen. Man erwirbt mit den schulischen Abschlüssen Berechtigungen, in die nächste Ebene des Schulwesens aufzusteigen und dort zu lernen. Und wer die Abschlüsse nicht hinbringt und wer nicht auf die richtigen Schulen geht oder auf die Schulen geht und die nicht besteht, der ist ausgeschlossen von dem Recht, auf der nächsthöheren Stufe zu lernen. Das ist die Weise, wie eine Nation ziemlich billig das nötige Wissen im Volk produziert. Billig in dem Sinn, man macht sich ja gar nicht die Mühe, möglichst allen alles beizubringen. Sondern man sortiert gleich beim Lernen, bei wem es sich lohnt, ihm mehr beizubringen. Und man sortiert nach der anderen Seite beim Lernen, bei wem es sich nicht lohnt, ihm was beizubringen oder ihm viel beizubringen. Deswegen, vor einem oder anderthalb Jahr haben wir hier das Thema PISA-Studie gehabt. Deswegen ist Analphabetismus, halber und ganzer Analphabetismus, als Ergebnis des Schulwesens ein normales Resultat hierzulande. Das Schulsystem ist dadurch eine interessante Geschichte. Der Staat richtet es ein und dort geht es nur, wirklich nur um Noten, um Quali, mittlere Reife, Abitur, akademischen Abschluss. Um diese Abschlüsse müssen die Leute, die Schüler, die jungen Leute, konkurrieren. Sie werden gemessen an einer Leistungsanforderung und aneinander. Das Aneinander ist auch wichtig, damit man klar hat, es stimmt ja gar nicht, dass alle möglichst viel lernen sollen in unserem Schulsystem. Angenommen, alle würden sich wunder wie anstrengen, würden zu viele Leute aufs Gymnasium gehen, dann würden die Plätze dort nicht reichen. Dann würden zu viele auf die Unis drängen, dann würden die Plätze dort nicht reichen. Und dann würde man rückwärts sagen, da hat man also zu viel durchkommen lassen. Ja, dann käme raus, meinetwegen, mit dem Abitur dürfen wir überhaupt nicht mehr auf die Uni, man muss ja extra Prüfung dort machen. Dann würden die Oberschulen sagen, dann ist ja unsere Prüfung entwertet. Da würden die sagen, ja, da müssen wir unsere Prüfung schwerer machen, damit das Zeugnis, das wir unseren Kindern geben, damit es auch echt was wert ist. Damit es wirklich einen Zugang eröffnet. In der Hinsicht ist klar, wenn ein Leistungsvergleich gemacht wird, um relativ wenige hohe Bildungsabschlüsse und eine große Masse niedriger, dann geht es gar nicht drum, also dann können unmöglich alle jungen Menschen durch Wunder wie viel Studienehrgeiz alles lernen. Das Ausschlussverfahren findet gleichwohl statt, ob die viel lernen oder wenig. Und wir wissen ja, wie es funktioniert. Es funktioniert heutzutage mit der Unterstützung der modernen Psychologie, dass jeder gesagt kriegt, such deinen Erfolg, kümmere dich drum, wie du dastehst, hab deinen Stolz. Dass die Kinder schon in der dritten Klasse sagen, Lernen ist nichts für mich, weil sie ein paar Mal schlechte Noten gekriegt haben, sagen sie, Lernen ist nichts für mich und wenden ihr Interesse davon ab und sagen, ich mache lieber was anderes. Entweder interessiere mich für Kleidung oder hau andere Schüler hinterher im Pausenhof zusammen. Jedenfalls, Lernen ist nicht das Feld, auf dem ich mich auszeichnen will. Und am Schluss kommt raus, dass die große Mehrheit dumm gebliebener Menschen dann auch noch gesagt kriegt, du hast es ja gewollt. Und das Absurde ist, sie haben es dann auch gewollt. Sie sind verglichen worden an dem Maßstab der Leistungskonkurrenz. Sie haben dann schlecht ausgeschaut dort und haben dann beschlossen, es ist also nichts für mich. Und da sind sie wirklich auch noch die Herren ihrer Einsortierung weit unten. Auf die Tour richtet das Bildungssystem eine zweite Hierarchie neben der wirklichen Hierarchie unserer Gesellschaft ein. Die wirkliche Hierarchie ist die Hierarchie der Positionen und Einkommen in der Wirtschaft. Da gibt es die 10 Millionen verdienen und die 1 Million verdienen und die 10.000 verdienen und die 1.000 verdienen. Das ist die wirkliche Hierarchie und jeder weiß und jedem Schulkind, das nicht lernt, sagt man ja heutzutage, weißt du, wo du hinterher landest, wenn du nichts lernst. Die wissen das alle, das ist alles so klar. Es geht darum, ob man Müllmann wird oder Professor. Oder irgendwas dazwischen. Neben der wirklichen Hierarchie wird eine zweite Hierarchie errichtet. Die Hierarchie der Bildungsabschlüsse. Und das ist ein ganz lustiges Element, weil das ist die gerechteste Konkurrenz der Welt. Da geht es bloß um die Leistung, die ein Individuum bringt. In der wirklichen Welt, da geht es um, wer Geld geerbt hat. Oder wer einen reichen Mann heiraten kann. Oder wer sich beim Chef anschleimt. Oder wer mit dem Chef, wer sich quasi hochschläft in der Betriebshierarchie. Da gibt es noch manche andere Mittel als einfach Leistung. Aber in der Schule, da wird jeder vor diese Prüfungen gestellt und fällt durch oder gewinnt. Je nachdem, was er einbringt. Also da kriegt der Kapitalismus, kriegt über die Bildungshierarchie, den eigentlichen Glanz einer echten Leistungsgesellschaft. Er kriegt den Glanz einer Verdiensthierarchie je nach Wissen. Als ob sich die Positionen in unserer Gesellschaft nach Wissen unterscheiden würden. Es stimmt doch gar nicht. Es ist wirklich eine totale Idealisierung der wirklichen Positionen. Das Wort vom Chef im Betrieb, aber auch das Wort vom Manager innerhalb der Belegschaft gilt, nicht weil er so überzeugend ist, sondern weil er die institutionelle Macht hat, sein Wort durchzusetzen und die anderen hören auf ihn. Nicht weil sie sich haben überzeugen lassen, sondern weil sie wissen, was es bedeutet für sie, wenn sie nicht auf ihn hören. Das sind Herrschaftsverhältnisse, die kommen nicht von Überzeugungskraft und also auch nicht von einem Vorsprung an Wissen. Sondern es ist das Bild, das die Gesellschaft von sich produziert. Dass der Höherstehende der Gescheitere ist. Und der drunter steht, der Dümmere. Und dass es deswegen gut ist, für einen Dümmern auf den Gescheitern zu hören. ein Bild, das der Wahrheit nicht entspricht, das aber unsere Gesellschaft vor sich gern herträgt und sie ziemlich heiligt. Ganz, eine ganz lustige Geschichte. Nach beiden Seiten ist es bekannt, dass es nicht wirklich stimmt. Nach der einen Seite. Wenn es mal wirklich in einer historischen Phase darauf hinausläuft, dass es nicht genug Studierte für die Studierposten gibt. Nehmt der Zweite Weltkrieg, da waren die Männer dann in zu großer Zahl tot geworden. Und dann hat es hinterher Lehrer gebraucht. Dann hat man halt gesagt, jetzt machen wir schneller Lehrerkolleg. Haben Sie ohne Abitur sind Sie Lehrer geworden? Und Gymnasiallehrer sind Sie ohne ein Studium geworden, sondern halt in so einem Kursus in einem schnellen. Na und? Da waren Sie hinterher 30 Jahre Lehrer und haben Ihren Job genauso erledigt wie die Studierenden. Aber auch umgekehrt, es gibt da immer wieder, ist ja immer wieder ein schöner Spaß, immer wieder liest man mal in der Zeitung, es hat einen Doktor gegeben, der hat 20 Jahre praktiziert, ohne dass irgendwie aufgefallen ist, ohne dass er irgendwem, dass irgendwer sich beklagt hätte, und hinterher kommt raus, der hat nie einen Abschluss gemacht. Ja, dann war es ein Verbrechen. Weil er einen Beruf ohne Erlaubnis ausgeübt hat. Ob er ihn schlecht ausgeübt hat, ist überhaupt nicht gesagt. Also so stimmt es alles gar nicht, dass die Berufe und die Hierarchie der Berufe, Hierarchie des Wissens wäre. Aber die Bildungshierarchie, die produziert den Schein, als ob die Unterschiede der gesellschaftlichen Positionen in unserer Konkurrenzgesellschaft ein Unterschied von Erkenntnis und Einsicht wären. Zugleich ist die zweite Hierarchie, die Bildungshierarchie, die neben der ersten steht, dann doch nicht die wirklich gültige. Sie tut so und will so aufgefasst sein, als ob sie, die Bildungshierarchie, der wirklichen Hierarchie die Sortierung und die Stufen vorgibt. So nach dem muss der Akademiker muss mehr verdienen als einer, der bloß eine Fachschule besucht hat. Und der Fachschulabsolvent muss schon mehr verdienen als einer, der bloß eine Lehre gemacht hat. So, wie gesagt, die Bildungshierarchie tut so, als würde sie der wirklichen Hierarchie die Stufen und Sortierungen vorgeben. Aber stimmen tut's nicht. In Wahrheit ist die Bildungshierarchie bloß ein Angebot an die Arbeitgeber. Ein Angebot, das die zu nichts verpflichtet. Ein Angebot an vorsortierter Jugend. Ja, die Bildungshierarchie entlässt lauter Leute oder die Bildungsinstitutionen entlassen Leute mit der Auskunft, der hat was, der hat sich auf dem Niveau bewährt, der hat sich auf dem Niveau bewährt, der hat es zum Abitur gebracht, aber nicht zum Studium, der hat es zum Studium gebracht, aber nicht zum Abschluss und so weiter. Alles das gibt's. Es werden Stufen angeboten, Stufen der Wertigkeit von Arbeitskräften. Aber was sie wert sind, die Stufen, entscheidet nicht die Bildungshierarchie, sondern das entscheidet die Berufshierarchie. Das entscheiden die Unternehmer nach Maßgabe dessen, was sie gerade für einen Bedarf haben. Sie greifen das Angebot auf oder lassen es liegen. Und dann gibt es arbeitslose Akademiker und arbeitslose Lehrlinge. Also Ausgelernte. Und dann erweist sich, dass zum wirklichen Zugang, ein wirkliches Recht auf Zugang, eröffnen die Abschlüsse im Bildungssystem immer bloß innerhalb des Bildungssystems. Da hast du ein Recht. Wenn du Abitur hast, darfst du auf die Uni. Aber mit einem Studium hast du kein Recht auf einen Beruf. Es ist dein Privatrisiko, ob das, was du gelernt hast und der Abschluss, den du erworben hast, ob der von der Industrie oder von den Arbeitgebern honoriert wird. Es ist bloß ein Angebot, quasi die Bildungsinstitutionen entlassen eine vorsortierte Menschheit. Und die Unternehmer können sich nach ihrem Gusto und nach den wechselnden Konjunkturen ihrer Nachfrage, ist ja auch wichtig, können sich raussuchen, was sie brauchen. Und nur was sie brauchen, ist dann auch Qualifikation. Nämlich Wissen, das nützlich ist. sehr wichtig, nicht Wissen entscheidet, was nützlich ist, sondern die Anwendung durchs Kapital entscheidet, welches Wissen nützlich ist. Und es gibt jede Menge Wissen, die in unserer Gesellschaft, auf der einen Seite wird Wissen sehr sparsam ausgeteilt, das war die Geschichte mit der Schule und der Selektion, auf der anderen Seite wird Wissen großzügig weggeworfen. Dann nämlich, wenn der Bedarf der Geschäfte einfach mal wieder in eine andere Richtung schwenkt. Ich weiß nicht, wer das Einladungsblatt gelesen hat, aber jedenfalls da habe ich das Beispiel mit den Computer-Indern. Vor 3 Jahren waren die dermaßen, oder vor 4, halt 1999, 2000, waren die dermaßen knapp, dass man Inder herholen wollte für IT-Jobs. Inzwischen sind Informatiker, indische und deutsche, arbeitslos, weil jetzt einfach die Konjunkturen des Geschäfts sich verändert haben. Jetzt ist ihre Qualifikation nichts wert und wird durchs Arbeitsamt inzwischen beschleunigt entwertet. Wer nicht innerhalb eines Jahres beweisen kann, dass er gebraucht wird, muss, wie es jetzt heißt, jede legale Arbeit annehmen, und das heißt, hat seine Qualifikation auf null entwertet und kann sich für irgendeinen Dumpinglohn in irgendeinem Drecksjob anmelden. Jetzt kommt der erste Interaktion der zwei Seiten. Ja, die wirklichen Geschäftsleute, die wirklichen Konzerne, die entscheiden, welches Wissen nützlich ist und welche Ausbildung nützlich ist, indem sie diese Ausgebildeten nachfragen oder aber nicht. Jetzt gibt es erstens wegen der Ideologie dieser Gesellschaft, dass ihre Hierarchie eine des Wissens sei, gibt es einen absurden Bedarf. Es ist nicht bloß so, dass die Berufe, wo akademische Qualifikationen verlangt sind, dann sagen, sie stehen höher. Sondern es ist auch umgekehrt so, wer im Berufsleben höher steht, ist furchtbar scharf drauf, dass er den akademischen Segen mitbringt und beweist, dass es also quasi vom Wissen her auch berechtigt ist. Das ist ganz lustig, in der Zeit vor 20, 30 Jahren, wie der Staat zum Beispiel gesagt hat, er dehnt den Sozialstaat aus, er will die Sozialarbeiter, er will mehr Sozialarbeiter haben. Hat er gesagt, dann muss man den Beruf akademisieren. Ja, dann machen wir den Beruf attraktiver, indem wir ein Studium vorschalten, und dann ist es ein Beruf, der verdient dann die Besoldungsstufe sowieso. Ob er Sozialarbeiter wirklich studieren muss oder nicht, die Frage wird nie anders beantwortet als so, wie ich gerade gesagt habe. Oder noch anders. Die Apotheker in unserer Gesellschaft sind ein interessanter Stand, weil sie ein Stand sind, der eigentlich heutzutage bloß noch vorgefertigte Produkte verkauft. Eine Geschichte, was jeder Drogist kann. Jede Drogerie macht dasselbe, aber die heißen halt anders, die Dinger. Da muss man die Namen wissen. Aber weil sie ein Privileg haben, dass sie mehr verdienen, dass sie ein Teil des Gesundheitswesens sind, dass sie Verantwortungsträger beim Aushändigen der Medikamente sind, die übrigens in England bloß anklernde Leute aushändigen. Deswegen ist wichtig, dass sie auch studiert haben. Und ganz ähnlich ist mit der Bundeswehr noch. Ne? Wenn ein Kommandeur kommandieren darf, dann muss er ja wohl auch gescheiter sein als die anderen. Er braucht eine Bundeswehrhochschule. Ob es wirklich für einen Kriegshandwerker eine Hochschule braucht, das ist eine absurde Frage, weil die Frage ist beantwortet dadurch, wer so hoch steht, dass er besoldungsmäßig auf der Ebene von Regierungsdirektoren und Richtern steht, der muss ja auch studiert haben, sonst kann er ja da oben nicht hin.
Ist das nicht eine Denkweise, die ihre Wurzeln im Mittelalter hat? Jetzt mit der kapitalistischen Wirklichkeit politisiert.
Naja, also manches, wie zum Beispiel bei dem Apotheker, da meine ich, da ist schon was dran.
Diese Denkweise hier in Deutschland, dass die höhere Berufe einen höheren Abschluss braucht, die mutet mir persönlich eher mittelalterlich an. Weil die kollidiert ja mit den Marktgesetzen, die ja immer alle paar Monate anders aussehen können. Ist es nicht so?
Nicht mittelalterlich. Es ist. Vielleicht nochmal die Reihenfolge. Ich habe ja jetzt am Schluss eigentlich mehr über einen ulkigen Blödsinn geredet, der sich aus dem ergibt. Die Reihenfolge ist erstmal die. Diese Produktionsweise braucht Wissenschaft. Für die Zwecke, die ich vorhin benannt habe. Unter anderem Produktivitätssteigerung, um Lohn zu sparen. und als solche in der Wissenschaft angewendet wird, braucht es verschiedene Niveaus von Kenntnissen wirklich zur Benutzung der Leute. Sonst taugen die nichts. Also einer, der zum Beispiel gar kein Deutsch kann, ist in einem modernen Betrieb wirklich schwer zu gebrauchen. Obwohl auch das geht, halt an bestimmten Arbeitsplätzen, die dann wirklich für Leute, da braucht man nur überhaupt nur Hirnmuskelnerv. Die muss man überhaupt nur aushalten. Auch das gibt's. Ausländer, die kein Deutsch können, können die Rolle als Ausbeutungsobjekt auch ausfüllen. Das ist keine Frage. Aber kaum musst du ja Gebrauchsanweisungen verstehen und anwenden können, kaum musst du überhaupt Anweisungen deines Vorgesetzten schriftlich entgegennehmen und ausführen können, musst du mit Deutsch zurechtkommen. Also gut, das muss gemacht werden. Dann müssen sie ja ein wenig rechnen können, mit Zahlen umgehen. Das braucht es wirklich. Also sollen sie es wissen, also kriegen sie es gesagt. Also erstmal dafür ist Bildung nötig. Dann gibt's, und jetzt richtig abgestuft, die breite Masse soll halt arbeiten. Die müssen nicht furchtbar viel wissen. Ihre eigenen Aufseher müssen die Verantwortung über die übernehmen, die sollen schon auch ein wenig mehr wissen. Ja, der Meister soll schon ein wenig mehr wissen als der Gesell. Weil der hat dann auch die Aufgabe, auf die Arbeiten vieler Gesellen aufzupassen. Und der eine macht dies und der andere macht jenes und der Meister soll dann alles beurteilen können. Das ist jetzt nicht gleich bloß Ideologie und Erfindung. Und dann gibt es Ingenieure in Betrieben. Und Betriebswirte. Ja, das sind welche, die sollen Bilanzen erstellen können und so weiter. Das müssen sie irgendwo gelernt haben. Oder Ingenieure, die sollen Maschinen zerlegen können, wieder zusammenbauen können, die sollen Fehler finden können und so Zeug. Naja, da müssen sie mal bekannt gemacht worden sein mit der Wissenschaft oder der Technologie, dem Maschinenbau und so weiter. Das alles findet statt. Und das findet statt als, die Jugend wird vorbereitet und darf sich sortieren in diese verschiedenen Stufen von Ausbildung. Und dann kommen die Unternehmer und wenn sie halt einen brauchen, der ein Ingenieur sein soll, dann sagen sie, dann nehme ich einen von der Ebene. Und den nehmen sie dann, den bezahlen sie ja auch anders als den einfachen Menschen. Insofern hängt ja dann viel ab, von wie viel man gelernt hat, das weiß man ja danach. So, also alles, das ist die reale Seite dran. Das hat mit ständig überhaupt nichts zu tun. Der letzte Punkt nur, der ist eine interessante Umdrehung in dem Verhältnis. Nämlich, wenn es schon so ist, dass man für die besser bezahlten Berufe die höher ausgebildeten Leute haben will oder braucht und deswegen auch besser bezahlt. Wenn es schon so ist, dann müssen diejenigen, die durch irgendeinen Zufall einen besser bezahlten Job kriegen, aber auch irgendwie einen Bildungsnachweis erbringen. Das war jetzt das mit den Generälen oder mit den Kommandeuren in der Truppe und so zu. Da dreht sich's richtig um. Aber das ist nicht das Allgemeine in dem Zeug. Und du merkst ja, wie wenig das ständig ist. Jetzt könntest du noch sagen, na meinetwegen, na sagen wir, es ist quasi ständig, dass der Stand der Mittelgebildeten, der Stand der Akademiker, der Stand der Professoren und so weiter, dass die alle Ansprüche erheben. Aber du merkst ja, die Wirklichkeit ist anders. Sie kommen mit ihren Ansprüchen, die mit ihrer Qualifikation verbunden ist oder mit ihrem Bildungsabschluss, kommen sie auf den Arbeitsmarkt. Und wie viel ihr Zeug wert ist, erfahren sie dort. Also da ist nichts ständig. Da merkt man voll, da können die sich ständig einbilden, was sie wollen. Als Studierter hat man folgende Ansprüche. Ja, wenn sie nicht erfüllt werden vom Arbeitsmarkt, dann sind sie auch nichts wert.
Genau das hatte ich gemeint, also dieses Anschlussdenken. Ich besitze die und die Formalqualifikation. Genau dahin ging meine Kritik. Also das mutet mir mittelalterlich an. Nach dem Motto, der Herzog hat so und so viel, der Baron so und so viel, bis runter zum Junker.
Ja, aber das hat nichts Mittelalterliches, weil es als Angebot an die Industrie wird halt so ein Hierarchiesystem produziert. Als Angebot an die Unternehmer, an die Arbeitgeber. Dann dürfen die sich aus dem sortierten Menschenmaterial raussuchen, was sie wollen. Und da ist immer klar, je weniger einer kann, desto billiger kriegst du ihn. Und deswegen ist für die Unternehmer gar nicht klar, dass der höher Ausgebildete der Bessere ist. Ja, in unserer Welt gibt es auch das Problem der Überqualifizierung. Stellt euch mal das vor. Wenn Wissen Nützlichkeit begründen würde, da könnte man doch nie zu viel wissen. Bei uns gibt es das Problem. Der ist überqualifiziert. Der hat zu viel gelernt. Für den Posten, für den wir gerade wen brauchen könnten. Und natürlich, den nehmen wir nicht, weil dem zahlen wir nicht, was er als Akademiker kriegen müsste. Also entweder er ist bereit für einen Lohn zu arbeiten, der zu seiner Ausbildung nicht passt, oder er passt nicht zum Arbeitsplatz. Und selbst dann nimmt man ihn nicht, weil er ist dann ein unzufriedener Arbeitnehmer und das will man gar nicht haben. Zufriedenheit will man auch noch haben. Dieses Verhältnis, dass die Bildungshierarchie zur Berufshierarchie passen soll und doch nie passt, das führt zu einer ersten Selbstkritik des Bildungswesens. Wenn nämlich ihre Absolventen keine Stellen kriegen, dann sagen die Bildungsinstitutionen, da müssen wir was falsch gemacht haben. Völlig absurd. Weil auf den Bedarf des Kapitals hin kann sowieso keine Bildungsinstitution wirklich ausbilden. Den weiß man ja überhaupt nicht. Ja, wenn ein Studium 3 Jahre dauert und heute sagst du, ich mache Informatiker, in 3 Jahren gibt es zu viele Informatiker. Dafür fehlen dann Lehrer. Oder umgekehrt. Im Moment fehlen Mediziner, aber was ist, wenn das zu viele Leute merken? Da gibt es wieder zu viel. Und vor allen Dingen, es ist ja nicht bloß der Wille der Studenten, mal das und mal das zu wählen, sondern es ist ja immer das wechselnde Bedürfnis der Industrie. Heute brauchen wir das, morgen brauchen wir das, jetzt wirft sich das Geschäft gerade auf Nachrichtentechnik. Ja, da sind die Maschinenbauer zu viel und umgekehrt und so weiter. Also die Ausbildungsinstitutionen können überhaupt nicht angepasst ausbilden. Aber der Standpunkt herrscht, das müssten sie eigentlich. Und wenn dann rauskommt, dass die beiden Größen nicht aufeinander passen, findet die Selbstkritik der Bildungsinstitutionen an. Auch wichtig, dann heißt es nie, dann kritisieren wir die Unternehmer, dass sie keine Akademiker brauchen oder dass sie keine Informatiker nehmen. Das ist so klar in unserem Land, der Bedarf der Arbeitgeber, der ist Gesetz. An dem gibt es nichts zu meckern. Aber wenn dann die Bildungsinstitutionen Physiker hervorgebracht haben, die keine Stellen finden, dann sagen die Bildungsinstitutionen, da haben wir was falsch gemacht. Dann haben wir zu viele Leute Physiker werden lassen. Das kann man jetzt in vielerlei Richtungen aufklären. Dann kann man sagen, dann haben wir Studiengänge angeboten, die nicht passen zur Nachfrage, ganz schlecht. Wir müssen unsere Studiengänge reformieren und sie auf das anpassen, was nachgefragt wird. Oder aber auf die ganz brutale Tour. Wir haben Leuten Abschlüsse zukommen lassen, die, das beweist ja der Umstand, dass sie keine Stelle finden, offenbar unwürdig sind für den Abschluss. Ja, der Kanzler Schmidt hat vor Jahren mal gesagt, heutzutage werden so viele Leute Abiturienten, so viel Gescheite kann es doch gar nicht geben. Ja, muss man sich mal vorstellen, als ob es nicht andersrum wäre, als ob es nicht so rum wäre, wie viel man den Leuten beibringt, so viel wissen sie. Sondern jetzt umgekehrt, wenn ein Bildungsabschluss nichts nützt, dann sagt man hat welche durchgelassen, die es nicht wert waren. Verlangt also eine Umstellung der Bildungsabschlüsse, entweder andere Studiengänge, kürzere zum Beispiel, die dann den Unternehmern wieder ein preiswerteres Angebot machen als beim Diplomstudiengang, oder eben überhaupt weniger oder auch mehr, je nachdem. Aber immer ist es die Bildungsinstitution, die die Kritik kriegt. Jetzt haben wir eigentlich schon alles beieinander, um Absurdität und Zweckmäßigkeit des Verhältnisses dieser beiden Bereiche uns vor Augen zu stellen. Wissenschaft und Ausbildung sind nützlich fürs Geschäft, dadurch, dass sie sich nicht drum kümmern, was genau dort verlangt ist, sondern dass sie eine Voraussetzung produzieren, eben wissenschaftliche Forschungsergebnisse auf der einen Seite, ausgebildete Leute aller Niveaus auf der anderen Seite. Immer wieder wichtig, viel Dumme, wenig Gescheite. Dass sie das produzieren und dabei nicht darauf achten, was genau die Unternehmer wollen, weil die wissen ja auch noch nicht, was sie morgen wollen. Und es soll ja denen ein Angebot gemacht werden. Die sollen ja ihrerseits weitergebracht werden durch Wissenschaft, manchmal auch durch innovative Berufsbilder. Also die Sektoren sind nützlich dadurch, dass sie einen eigenen Gang gehen, dass sie getrennt von der Verwendung sich um die Voraussetzung dieser Ressource Wissen kümmern. Zweitens, sie sollen diese Ressource produzieren, aber auch genauso, wie es die Unternehmer brauchen. Zwei unerfüllbare Geschichten. Und drittens, sie sollen diese Ressource, immerhin der Staat gibt Steuergelder dafür aus, sie sollen diese Ressource auch zweckmäßig, billig, preiswert herstellen. Also nicht mehr kosten als nötig. Das heißt nicht mehr Leute ausbilden als nötig, aber das heißt auch insgesamt nicht mehr Geld verbrauchen als unbedingt nötig. Jetzt haben wir das Dreieck. Durch die Trennung ist die Wissenschaft nützlich. Kaum ist die Trennung da, wird die Trennung kritisiert. Ja, also wer in die Bildungsdebatte reinhört, was hört man? Es gibt erstens die Kritik der Trennung. Wissen ist nicht praxisnah genug. Wissen ist nicht praxisrelevant. An der Universität sitzen die Wissenschaftler in einem Elfenbeinturm. Kennt ihr die Phrase Elfenbeinturm? Das ist der Gedanke, nicht auf die Anwendung bezogen. Das ist die eine Ecke. Da wird von der getrennten Institution das Aufgeben der Trennung verlangt. Im nächsten Moment gibt es die entgegengesetzte Kritik. Es werden bloß die Tagesbedürfnisse der Industrie befriedigt. Würden auf die Tour eine Zukunftsfähigkeit geschaffen. Würden auf die Tour auch geforscht, das was nicht heute, sondern morgen und übermorgen nützlich werden kann. Ist denn die Bildung überhaupt breit genug, sodass sie nicht bloß für die Verwendung von einem oder einem bestimmten Industriezweig brauchbar ist, sondern überhaupt und vielleicht sogar für neue Berufsbilder taugt. Ja, dann wird im nächsten Moment wird die Nähe zur Anwendung als Mangel eingeklagt. Und drittens, die Regierung als der Geldgeber von der ganzen Sphäre fragt immer noch, braucht es denn das viele Geld für den Zweck? Bilden wir nicht zu viel aus? Bilden wir nicht zu teuer aus? Schon auf die andere Seite, bilden wir genug aus? Jetzt soll die Sphäre Wissenschaft und Ausbildung, die soll gleichzeitig von der tatsächlichen Nachfrage der Unternehmer weit genug weg sein, dass sie auch mögliche zukünftige befriedigt und gleichzeitig nah genug dran, dass auch nichts Überflüssiges gemacht wird. Ja, man kann sich vorstellen, dass mit der Sphäre einfach Unzufriedenheit immer verbunden ist. Das gibt's gar nicht, dass die einfach sagen, das passt alles. Unzufriedenheit ist damit immer verbunden, aber wenn man will, kann man auch sagen, Zufriedenheit auch. Irgendwie ergreifen ja die Unternehmer die Sortierung, die Ausbildungsinstitutionen hervorbringen. Irgendwie halten sie sich ja auch im Wesentlichen an die Sortierung Hauptschulabgänger, Mittelschulabgänger und so weiter und so weiter. Der Standpunkt, die Sphäre muss zugleich weit weg sein von der tatsächlichen Anwendung, damit sie möglichst viele Möglichkeiten eröffnet und gleichzeitig nah genug dran. Sie muss gleichzeitig nicht auf die ökonomische Rechnung bezogen sein, wie viel genau braucht es. Weil auch da gehört es ja zur freiheitlichen Gesellschaft, dass man von allem immer ein wenig mehr ausbildet, als wirklich einen Job finden. Das ist ja nichts anderes als die Freiheit der Berufswahl. Also Freiheit der Berufswahl ist ja nichts anderes als das Privatrisiko, ob man hinterher mit seiner Ausbildung was anfangen kann. Zugleich sollen sie mehr ausbilden, zugleich sollen sie nicht zu viel ausbilden. Also Unzufriedenheit und Zufriedenheit gehört immer zu der Sphäre und man muss eigentlich sagen, die Entscheidung, wann da die Sphäre in Ordnung geht und wann sie nicht in Ordnung geht, ist im Grunde sauschwer zu fällen. Eigentlich gibt es keine gescheiten Kriterien, weil es kein gescheites Maß gibt. Es ist nicht klar, wann zu viel ausgebildet wann ist. Ob es zu viel ausbilden heißt, naja, da gibt es eben mehr Physiker, als die Industrie braucht, dafür kann sie sich ja auch die Besten raussuchen. Das ist ja dann gut. Angenommen, es würde ganz knapp ausgebildet, müsste die Industrie noch den schlechtesten letzten Physiker nehmen. Der Nachteil, naja, dann sind ein paar Physiker Taxifahrer. Bloß, ist jetzt das ein schlechter Zustand oder ein guter? Soll es so sein oder nicht? Und das kann ich jetzt bei all dem durchspielen. Nähe zur Anwendung und Ferne zur Anwendung. Aufwand, den der Staat treibt, zu groß, zu klein, gerade recht. Das lässt sich so leicht eigentlich überhaupt nicht entscheiden, weil die Nützlichkeit der Sphäre ja gerade in ihrer Selbstständigkeit liegt, sodass jetzt die Frage, wie viel davon genau und was davon genau ist nützlich, die kann man an die Sphäre gar nicht wirklich stellen. Das ist die andere Seite. Über die Bildung gibt es dauernd Debatten, aber die Bildungsdebatten haben auch was Endloses. Wie wird denn jetzt eigentlich entschieden, dass so nicht weitergeht? Und das findet im Moment findet ja statt. So geht es nicht weiter. Letzten Endes nicht dadurch, dass man auf die Bildungsinstitutionen schaut und wirklich an ihnen findet, dass sie irgendwas verkehrt machen. Denn wie gesagt, das geht gar nicht zu finden. Unzufriedenheit wird praktisch und führt zu Entschlüssen dann und nur dann. Wenn eine Nation, wie die Deutsche jetzt gerade, mit ihrer internationalen Konkurrenzposition unzufrieden ist, sagt, wir sind nicht mehr so spitze, wie wir mal waren. Wir verdienen nicht genug am Weltmarkt. Jetzt sind sie Exportweltmeister immerhin, ne? Aber sie verdienen trotzdem nicht genug. Das Wachstum im Land ist zu klein. Wir müssen mehr Wachstum herkriegen und bei uns stimmt was nicht. Und dann wird die Unzufriedenheit über das Wachstum des Kapitals zurückreflektiert auf die Abteilung Bildung. Dann wird der Bildung zur Last gelegt, dass es mit Deutschland nicht vorangeht, ohne dass man an der Bildung selber irgendeinen Mangel oder Fehler entdecken könnte. Weil, wie gesagt, das geht da auch gar nicht. Ich habe es ja gerade ein wenig durchgespielt. Der versucht zu zeigen, das ist nicht zweckmäßig. Das geht gar nicht bei einem Sektor, der gerade dadurch nützlich ist, dass er nicht unmittelbar auf den Tagesbedarf der Industrie hinarbeitet. Also ist das was ganz was anderes. Die Unzufriedenheit kommt aus einem ganz anderen Eck. Die Unzufriedenheit kommt aus dem Eck, wir sind mit dem Wachstum im Land unzufrieden. Da muss was passieren. Und jetzt macht man der Bildung den Vorwurf, sie bringt es sozusagen nicht hervor, was es bräuchte, um Deutschland wieder spitze zu machen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Der Aufwand für das Zeug lohnt sich ja offenbar gar nicht, weil man sieht ja, es kommt nichts raus. Das ist der eine Hebel. Und der zweite Hebel der Bildungsreform ist der Blick ins Ausland. Weil es wirklich kein Maß gibt, was da richtig und verkehrt ist auf dem Feld. Deswegen ist dann, schauen wir uns doch mal, wie es der Ami macht. Ja, wie es die Nation macht, welche Maßstab setzen die es auch heute noch. Das ist dann der Grund, warum man es anders machen muss. Das ist eine interessante Geschichte. Wie gesagt, das war vor 30 Jahren so, da hat es geheißen, in Amerika gibt es mehr Abiturienten pro Kopf als bei uns. Also haben wir zu wenig. Der Gedanke, vielleicht haben die zu viel. Vor allen Dingen der zweite Gedanke, vielleicht ist deren Abitur ganz was anderes. Das war ja auch ganz was anderes. Ja, alles wurscht. Da war der Gedanke, das ist die maßstabsetzende Nation, also brauchen wir auch mehr Abiturienten und mehr Studierte. Heute, wir haben Studenten viel, wir haben Abiturienten viel, das ist nicht mehr das Problem. Aber jetzt ist das Problem, wir haben immer diese Diplomstudiengänge. In Amerika gibt es den Bachelor, warum gibt es den bei uns nicht? Immer noch der Gedanke, die haben das, wir nicht, da muss bei uns was verkehrt sein. Warum? Na, einfach deswegen, weil Amerika die mächtigste Nation der Welt ist und auch in der Konkurrenz der Kapitale vorn dran. Also muss bei denen doch wohl richtig sein. Also müssen wir das nachahmen, was die machen. So, und die beiden Seiten, die beiden Elemente, die wir jetzt benannt haben, nämlich die Unzufriedenheit der Nation, in Wahrheit gar nicht mit der Bildung, sondern mit dem Wachstum im Land, wird auf die Bildung, also auf Wissenschaft und Bildung bezogen, gesagt, da kommt nicht genug raus und es kostet zu viel. Und der Blick ins Ausland, der sowas wie ein Maß angeben soll, ja, wo wird es denn richtig gemacht? Wo ist denn der richtige Aufwand für den Sektor, Finanzaufwand für den Sektor? Wo sind denn die richtigen Bildungsstufen daheim? Wo ist denn die richtige Menge von Wissen im Volk verankert, aber auch die richtige Menge von Vorenthalten von Wissen? Naja, da schaut man zum erfolgreichsten Land und sagt, bei denen ist richtig, also brauchen wir das auch. Und diese beiden Geschichten sind jetzt, das, wenn beides zusammenkommt, das ist der Nährboden oder das ist die Basis für den, jetzt möchte ich schon sagen, ziemlich fundamentalen Schwenk, der im Augenblick auch auf dem Bildungssektor gemacht wird. Ja, jetzt haben wir ein Jahr lang oder ewig über den fundamentalen Schwenk im Sozialstaat geredet, stimmt ja auch. Jetzt muss man sagen, auch das Bildungswesen macht eine ziemlich fundamentale Veränderung durch. Vielleicht noch nicht gleich in der Praxis, aber in dem, was sie anvisieren als, das wollen wir haben. Und das Ganze ist auf einen kurzen Nenner zu bringen, nämlich, es braucht mehr Markt und mehr Konkurrenz in genau der Sphäre, Wissenschaft und Ausbildung, die ihr Nützlichkeit dadurch haben sollte, die ihr Nützlichkeit dadurch hatte, dass in ihr nicht ums Geld konkurriert werden musste, die bloß nützlich war dadurch, dass es nicht ums Geld ging. Und da wird jetzt gesagt, was fehlt der Sphäre, was fehlt dem ganzen Bereich? Es fehlt, dass das Geld regiert. Richtig, wie eine Kritik. Man hat da einen ganzen Sektor in unserer Gesellschaft vom Geld ausgenommen, alimentiert. Man hat dem ganzen Sektor, da durfte es um was anderes gehen als ums Geld. Den Profs durfte es ums Wissen gehen. Den Studenten durfte es ums Studieren gehen. Und jetzt sagen sie, wenn es Geld regieren würde, dann würde alles in Ordnung kommen. Dann würde, ja, dann würde der Sektor erstens mehr und zweitens die Leistung bringen, die man von ihm will. Die erste Hälfte zum Thema, dann würde der Sektor mehr Leistung bringen. Also ich sage schnell noch den Stoff dazu, damit es jedem klar ist. Also das Ding heißt erstmal für die Wissenschaftler. Ja, Forschung soll sein, aber die muss sich mit Drittmitteln rechtfertigen, die Universitätsforscher aus der Industrie anlocken. Richtiger schöner Gedanke. Nützlich ist doch dein ganzes Scheißforschen bloß, wenn sich ein Industrieller findet, der sagt, ihm ist es eigentlich das Geld wert. Sonst kannst du deine Forschung an den Hut stecken. Sonst ist doch ein uninteressanter Beitrag. Vielleicht ist es ja Wissen, aber wen interessiert es, wenn es am Industriellen kein Geld wert ist, dann ist es bestimmt unwichtig. Die Ecke. Also die Forscher sollen gefälligst mehr Forschungsergebnisse bringen, die mehr nützen für die Industrie. Und wie macht man das? Man verknüpft denen die Ausstattung von ihrem eigenen Institut mit dem Geld, das sie einwerben können bei der Industrie, also mit dem Interesse, das sie bei Industriellen für ihre Forschung finden. Es geht manchmal so weit, dass der Staat sagt, ich bezahle dem Institut bloß noch Subsidien, also bloß noch Finanzmittel. Ich gebe dem bloß noch Finanzmittel nach Maßgabe der Drittmittel, die Industrielle beisteuern. Also wenn Industrielle sagen, das ist 1 Million wert, dann sagt der Staat, dann lege ich 500.000 drauf. Wenn die Industriellen aber sagen, das ist mir bloß 10.000 wert, dann sagt der Staat, dann lege ich auch bloß 5.000 drauf. Also die Forscher sollen mehr Forschungsergebnisse bringen, indem sie mehr vom Geld abhängig gemacht werden. Sie sollen evaluiert werden und dann nach Leistung bezahlt werden. Bei den Studenten, die sollen jetzt schon ziemlich bald, also das wird wahrscheinlich kein Jahr mehr dauern, Studiengebühren bezahlen. Geld abdrücken dafür, dass sie studieren. Der Gedanke, erstens, dann kommt Geld rein, das verbilligt den Sektor für den Staat. Das erhöht seine Nützlichkeit schon mal deswegen, weil Geld reinkommt. Zweitens, nicht bloß, dass Geld reinkommt, das ist ja alles ganz wunderbar. Studenten, die Geld zahlen müssen, sind motiviert. Studenten, die Geld zahlen müssen an die Universität, wählen sich die Universität aus. Jetzt gibt es wirklich der Spiegel dieser Woche. Dann sind sie Kunden, dann können sie Ansprüche stellen. Steht ein heutiger Student, ist doch ein Bettler praktisch. Weil er es umsonst kriegt, kann er nichts verlangen. Ist überhaupt der Gedanke, was nichts kostet, ist nichts wert, grassiert hier sehr im Augenblick. Aber wenn es was kostet, ist ja auch was wert. Und wenn man zahlt, ist man Kunde und kann frech werden und Ansprüche stellen. Und dann muss sich die Universität nach den Studenten richten. Und dann geht es gleich weiter. Und wenn dann die Studenten, die Unis das Geld von den Studenten kriegen, also ihr eigener Finanztopf davon abhängt, wie viel Studenteninteresse an ihren Studiengängen finden, na dann werden die sich hüten, noch Studiengänge anzubieten, die hinterher keinen attraktiven Beruf vermitteln. Dafür, dass man einen Beruf erlernt, bei dem man nicht viel Geld verdient, zahlt kein Student Studiengebühren. Also dann werden die Studiengänge zweckmäßig auf den Bedarf der Industrie ausgelegt sein, dann werden die Studienzeiten minimiert werden, weil der Student zahlt nicht gern lang, dann wird eigentlich die Funktionalität der Sphäre immer besser. Auf der einen Seite muss ich mal sagen, möchte ich ein wenig darauf herumreiten, wie das heute bei uns geläufig ist, was für ein Bekenntnis zum Zwangscharakter der Arbeit da vorliegt. Die tun alle so, wie wenn Professoren, Forscher, Studenten die reinen Faulenzer wären. So nach dem Muster, ja, wenn die nicht von einer Geldnot gezwungen werden, dann tun die doch nichts. Professoren, die forschen doch nicht, wenn sie nicht Geld zu erobern hoffen und einen Geldverlust zu erleiden fürchten. Da tun die doch nichts. Aber wenn's Geld gibt, dann funktioniert alles wie am Schnürchen. Die Forscher forschen, die Studenten studieren, die Universität macht lauter zweckmäßige Studiengänge. Also dieser Gedanke, immerhin mit den Wissenschaftlern hat der Staat eine Sphäre. Da waren bisher lauter Leute beschäftigt, die freigesetzt waren, das zu tun, was sie interessiert. Und die waren dadurch nützlich, dass sie sich dem gewidmet haben, was sie interessiert. Und auch dem Bereich gegenüber sagt der Staat, ja, die haben viel zu wenig Output geliefert, da muss mehr Zwang her. Konkurrenz, Gefährdung des Status, den man hat, also Abschaffung des Beamtenstatus für Wissenschaftler ist da so eine wichtige Neuerung. Man muss den Job auch verlieren können, bloß dann setzt man sich ein. Ja, richtig, ganz, das ist ein lustiger Punkt, da wird ein Sektor, der doch bisher wegen was Edels gehabt hat, behandelt wie die normalen Arbeitskräfte. Als Leute, die ihr Pflicht bloß durch Zwang tun. Und da ist es Geld ein wunderbarer Zwang. Also Anreiz und Zwang. Das ist die eine Ecke. Die andere Ecke ist, es hat seine komischen Seiten. Die Sphäre war doch gerade produktiv dadurch, dass sie selber die Maßstäbe ihrer Leistung rausgefunden haben. Wenn es jetzt heißt, Professoren werden einer Leistungsmessung unterworfen, das kann ja lustig werden. Wer soll denn dann eigentlich entscheiden, was eine wertvolle Erfindung ist? Oder was überhaupt eine ist? Oder wollen Sie die Forscher, wie es jetzt heißt, wollen Sie die Forscher nach den Zeilen, die Sie an Aufsätzen veröffentlichen, bewerten? Na, das kommt drauf raus, dann werden die Forscher ihre paar Sätze immer mehr verlängern müssen. Gleichzeitig und längst schon gibt es die Klagen über den zunehmenden Betrug in der Wissenschaft. Ja, dass die sich aufspielen mit Sachen, die sie gar noch nicht rausgefunden haben, behaupten, sie hätten es rausgefunden, dass sie dann, weil sie die Behauptung schon mal in die Landschaft gesetzt haben, auch Materialien fälschen, damit sie ihre Behauptung aufrechterhalten. Alles das nimmt immer mehr zu. Ja, ist ja aber auch normal, wenn man danach bezahlt wird, wie viel solche Ergebnisse man vorlegt, ja, dann muss man schauen, dass man die produziert. Also sowohl mehr Leistung von denen, wie auch mehr Anpassung des Ausbildungs- und Forschungsbetriebs an den Bedarf der Industrie, verspricht man sich davon, dass man tatsächlich mehr den Warncharakter des Wissens herauskehrt. Dass man Wissen verkauft, dass man Wissen mit einem Preis versieht, dass man das Lernen mit einem Kostpreis versieht. Und da setzt man drauf, dann werden die sowohl mehr leisten, wie auch das Richtige. Die Rücksichtslosigkeit, die da drin steckt, gegenüber dem, was ich vorhin mal gesagt habe. Immerhin, die Forscher muss man ein wenig selber forschen lassen, wenn sie was rauskriegen sollen. Ja, der Industrie ist ja auch nicht gedient damit, dass man zu ihren Gunsten lauter getürkte Studien produziert. Sogar die Seite Studenten muss man auch ein wenig studieren lassen, ohne dass gleich klar ist, wofür das gut ist. Nur dadurch kommt der allgemeine Topf von immer zu viel Qualifizierten aller Niveaus zustande, auf die die Industrie dann so gern zurückgreift. Alles das wird jetzt missachtet. Und dass sie das tun, verweist auf eins. Diese Regierung ist im Grunde sau zufrieden mit den Leistungen des Bildungswesens. Eigentlich sind die der Meinung, es wird im Grund schon alles geforscht, was zu forschen gibt. Im Grund sind sie der Meinung, es gibt wirklich genug Absolventen von allem. Sie sind auch der Meinung, es gibt genug Bildungsinstitutionen. Es gibt genug, das ist vielleicht noch nicht das Unwichtigste bei allem, es gibt genug Aufstiegswillen im Volk. Den hat man nämlich mit der letzten Bildungsreform vor 30 Jahren angestachelt und gezüchtet. Jeder muss schauen, dass er was wird, sonst landet er weit unten. Es gibt genug Aufstiegswillen. Alles das braucht man nicht mehr fördern. Alles das braucht der Staat nicht mehr zu entwickeln. Das kann er ausnutzen. Da kann er drauf reiten. Da kann er sich mehr Rücksichtslosigkeit leisten, weil er anreizen muss er nichts mehr. Sonst ging das nämlich nicht. Denn die andere Seite, die in dem ganzen Zeug drinsteckt, die kann niemandem verborgen bleiben. Ich habe jetzt schon ein paar Fassungen von andere Seite gesagt. Ja, Wissenschaftler müssen frei forschen, sonst finden sie ja nichts raus, war die eine Sache. Die andere, dieses, jetzt gibt es doch den Ruf, die Unis sollen sich differenzieren. Ja, die sollen ein Profil entwickeln. Das heißt schon mal erstmal, sie sollen Fächer weglassen. Der eine soll halt da Biotechnik-Schwerpunkt haben, der andere soll einen Islamistik-Schwerpunkt haben oder was immer. Die sollen sich differenzieren. Wenn die jetzt geht es Differenzieren ja aber nicht bloß auf Fächer, sondern auch auf Niveaus. Wir brauchen Spitzenuniversitäten. Wir brauchen eine Sortierung innerhalb der Unis. Und wie geht es? Na, dadurch, dass die Studenten Geld zahlen müssen, dass das Geld bei den Unis bleibt. Ist noch kein Gesetz, ja, wird aber diskutiert. Dass das Geld bei den Unis bleibt, dass dann natürlich die Unis, für die sich viel Studenten, die viel Geld zahlen können, entscheiden, natürlich die sind, die Geld haben. Die kaufen sich dann die guten Profs und das fördert die Leistung noch und noch. Dass in Differenzieren die andere Hälfte steckt. Und die Unis, wo nicht so viele Studenten hingehen, und die Unis, wo die Studenten hingehen, die nicht so viel Studiengebühren zahlen wollen oder können, die können sich danach die guten Profs nicht leisten. Differenzieren heißt auch, da wird und soll vieles absinken auf ein niedrigeres Niveau als jetzt. Und auch da ist der Staat nicht der Meinung, das will er nicht zulassen, sondern die sind der Meinung, das macht nichts. Und da müssen wir uns keine Sorgen drum machen, das wird schon auch nichts machen. Das, was im Kapitalismus an Wissen gebraucht wird und das, was an Forschung stattfinden muss, das findet schon statt. So klar ist ja sowieso nicht, ob die Unternehmer wirklich auf die Leistungen des Ausbildungssektors angewiesen sind. Ja, war ja mal Geschichte vorhin mit den Kriegslehrern. Aber das kannst du auch 1000 Ecken weitermachen. Wenn die Informatiker wenig sind, dann nimmt man Programmierer und zeigt ihnen halt, wie die neue Programmiersprache geht. Ja, dann geht's so auch. So klar ist es überhaupt nicht, dass das alles braucht. Na und, da kann man drauf reiten und dann kommt eben raus, was rauskommt. Der Staat erzwingt in dem Sektor quasi mehr geschäftsmäßige Verhältnisse und nimmt den Standpunkt, er muss eine Vorleistung für die Wirtschaft bringen, den nimmt er ein Stück weit zurück. Übrigens bloß ein Stück weit. Denn die Sachen, die Forschungsfelder, wo noch keine Anwendung absehbar ist, wo irgendein Industrieller dann sagt, das will ich selber weitertreiben, die betreibt er schon. Also die Elementarteilchenforschung, ja, diese Nachfolgeabteilung der Atomforschung, Elementarteilchenforschung, die Erforschung des Kosmos und so weiter, das ist kein Geschäft. Das müssen nach wie vor staatlich finanzierte Institutionen machen. Aber bei der Gentechnik ist es anders. Das sehen immer schon Industrien mögliche Verwendungsweisen und deswegen stürzen sie sich furchtbar frühzeitig auf Forschungsfelder, die in der Vergangenheit noch als Grundlagenforschung gegolten hätten, inzwischen aber als, naja, das ist so schnell anwendungsfähig, da kann man ein Patent erstreben und dann hat man vielleicht ein exklusives Geschäftsmittel als Unternehmer. Also, bloß zu dem letzten Punkt. Der ganze Ausbildungssektor zeugt davon, dass Wissen nicht für die Leute da ist, sondern fürs Kapital. Wie Wissen fürs Kapital aber richtig da ist, das sind die offenen Fragen, über die ich geredet habe. Und bei all dem steht heutzutage eines fest. Die Regierung sagt, im Grund ist alles da. Und deswegen kann ich auf Effizienz des Sektors drücken. Und das heißt, mehr Leistung erzwingen dadurch, dass ich mehr Geldverhältnisse dort einführe. So, und dann läuft der Laden eben so, wie er jetzt schon in Amerika läuft. Oder so ähnlich. Damit habe ich jetzt eigentlich die Hauptgeschichten gesagt. Jetzt gibt es noch eine ganze Menge Unterpunkte, die ich einfach nicht untergebracht habe in diesem Hauptgang. die erzähle ich noch. Aber stell das zurück, wenn es erstmal Wortbeiträge, Redebeiträge, Einwände oder sonst was von eurer Seite gibt.
Ja, bei den Studiengebühren zum Beispiel, da nimmt der Staat auch teilweise zurück, dass es nur nach der Leistung geht, die man im Ausbildungssektor bringt. Da ist es doch dann plötzlich schon eine Frage, ob man reiche Eltern hat oder nicht. Ob man sich das dann noch leisten kann oder länger leisten kann als jemand anders. Also da ist doch jetzt der schlaue oder der sich im Ausbildungs-, in der Schule bewährt habende Arbeitersohn, der ist doch dann plötzlich, ja, der kann vielleicht kürzer studieren als der Fabrikantensohn, der sich ein bisschen Zeit lässt oder auch weniger Erfolg hat. Das hat doch dies, also das scheint auch nichts auszumachen, oder?
So genau wie die jetzt auch, die brauchen ja die Türen bloß auf dem Bauchweg draufschlagen. Zurückzahlen soll er es halt später, wenn er Erfolg hat.
Du meinst Bauchweg?
Das kann ich nicht so sehen.
Naja, machen wir es mal der Reihe nach. Also, die These war jetzt, wenn Studiengebühren eingeführt werden, dann ist es in einer Hinsicht, an einer Stelle, ein Bruch mit dem Prinzip der Chancengleichheit. Nämlich mit dem Prinzip, nur Leistung, schulische Leistung, soll entscheiden. Ja, das ist die Behauptung. Jetzt kann man sagen, einerseits ja, andererseits, ganz so, dass das nicht so gewesen wäre, war es ja bisher auch nicht. Schon der Satz, nur schulische Leistung soll entscheiden, schließt ja quasi eine soziale Selektion mit ein. Ja, was jetzt bei der PISA-Studie bemerkt worden ist, dass sich die Klassenlage der Eltern in den Kindern quasi zu 100% reproduziert. Also die Kinder aus Familien mit niedrigem Einkommen und Bildungsniveau, die landen auch wieder dort. Wo kommt denn das her? Das ging ja bisher schon ohne Studiengebühren so. Wie kommt es? Na, einfach dadurch, dass das ganze Schulwesen die Kinder vor einem Leistungstest, also vor die Aufgabe stellt, sich Wissen zu erwerben und dann den Erfolg des Wissenserwerbs vergleicht. So, und in dem Vergleich geht natürlich immer schon ein, was die Kinder einerseits an Vorbildung mit in die Grundschule mit reingebracht haben. Also die Kinder aus gutem Haushalt, mit denen sich viel beschäftigt worden ist, wo die Eltern einen großen Wortschatz haben, wo die Eltern sich Zeit nehmen, ja, die haben einen riesen Wortschatz, die können halt oft schon lesen und rechnen und sind helle, sind tausendfach interessiert. Andere Kinder haben einen unglaublich miesen Wortschatz, verstehen schon gleich den Schulunterricht nicht. Ja, insofern ist ganz klar, ganz ohne Studiengebühren, dass sich auch bei dem puren Leistungsvergleich, dass die soziale Herkunft in den Schulergebnissen niederschlägt und dann landet man wieder dort, wo man herkommen ist. A, B, es ist doch auch schon immer mit dem Geld gegangen. Ja, zum Beispiel die Nachhilfe. Durch die ganzen Schulen durch, Kinder, die nicht so, von selber nicht so gut mitkommen, kriegen Nachhilfe oder sie kriegen es nicht, je nachdem, was die Eltern ausgeben können. So, jetzt wird quasi dieses, da kann man noch einen Satz dazu machen. Und das Studieren selber war schon immer ein finanzielles Opfer. Auch dann, wenn man sagt, na gut, es hat keine Studiengebühren gekostet. Aber es hat den Verzicht auf Geld verdienen während von 3, 4, 5 Jahren gekostet. Und das musste man sich leisten wollen und können. Und Gott hat es BAföG gegeben dazu. Und jetzt wird eigentlich bloß, wenn man so reden will, dieses Prinzip, natürlich hat auch immer schon das Geld eine Rolle gespielt, noch an einer weiteren Stelle zur Geltung gebracht. Und natürlich spielt das Geld dann auch noch eine größere Rolle als bisher. Das ist gar nicht zu bestreiten. Wenn man so reden will, kann man auch sagen, gegenüber dem Ideal der Chancengleichheit ist das ein Rückschritt. Bloß, man muss vorsichtig sein, das Ideal der Chancengleichheit sollte man selber nicht quasi hochhalten und sagen, eine Verletzung an dieser Sache ist kritikabel. Chancengleichheit ist das Ideal der Selektion. Wer für Chancengleichheit eintritt, tritt nicht für Ergebnisgleichheit ein. Wer für Chancengleichheit eintritt, sagt, ich bin dafür, dass die Auslese so gerecht passiert, dass die unten landen, auch ganz zu Recht unten sind. Dann sind nämlich die oben landen, ganz zu Recht oben. Also Chancengleichheit ist ein Ideal, das zur Konkurrenz gehört. Nur in einer Gesellschaft, die viel Dumme braucht und wenig Gescheite, die auf die Dummen aufpassen. Wenig Gescheitere, die dann die Rolle des Verantwortungsträgers im kapitalistischen Produktionsprozess spielen. Oder sonstige Verantwortungsträger des Gemeinwesens. Und viel auf die aufgepasst werden muss. Nur so eine Gesellschaft richtet das Lernen als Selektion ein und nur so eine Gesellschaft pflegt dann auch das Ideal der Chancengleichheit. Also dann lieber umgekehrt und sagen, Chancengleichheit, die bekennen sich dazu jetzt, dass in einer Welt, in der alles ums Geld, in der sich alles ums Geld dreht, da wäre es doch auch komisch, wenn das wo die Konkurrenz um die Posten, die diese Welt zu vergeben hat, als wenn die nicht mit Geld ging. Also möchte ich lieber, wenn die Bemerkung ist richtig, das ist eine Einschränkung und es ist völlig klar, da werden jetzt noch mehr Leute aus bescheidenen Verhältnissen sich die Frage vorlegen müssen, will ich das finanzielle Risiko eines Studiums auf mich nehmen, wenn man hinterher mit einem Schuldenberg dasteht. Ja, dann kann man sich's fein noch weniger leisten, hinterher arbeitslos zu sein. Da muss man schon sehr sicher wissen, dann kriege ich auch was. Das wird schon manche Leute vom Studieren abhalten und insofern auch manche Kapazitätsprobleme der Unis unter der Hand lösen, wenn sie Studiengebühren einführen. Das ist ganz klar. Nur, für dieses Bildungswesen soll man nicht Partei ergreifen und sagen, bisher wäre es quasi was Feins gewesen und das wird jetzt verdorben dadurch. Gut, drei andere Punkte habe ich. Aber wie gesagt, ich bin immer, also gern wenn es Kritiken gibt oder Redebeiträge oder Ergänzungen, meldet euch. Ich unterbreche mich auch, wenn ich eine Meldung sehe. Aber wenn ich nichts sehe, rede ich weiter. Jetzt will ich was sagen, nämlich der Ruf nach der Elite-Uni, den der Schröder jetzt vor 2 Wochen aufgebracht hat und wirklich 2 Wochen lang die Öffentlichkeit damit beschäftigt hat. Jetzt haben wir es dann bei Christiansen gehört und jetzt steht es in allen Zeitungen. Und jetzt ist es das Thema der Nation. Wir brauchen Elite-Unis. Das Wort Elite-Uni, das ist eigentlich, ist das noch einmal wie die Bestätigung von all dem Kritikablen, was ich heute gesagt habe, über den Bildungssektor. Erstens, Elite-Uni. Wir wollen eine Elite züchten. Das heißt schon, wir wollen Leute, die was wissen. Und die sollen einen Unterschied zum Rest machen. Elite ist der Unterschied, der nicht aufgehoben werden soll. Das ist der Unterschied, quasi als ob das Land vom Unterschied leben täte. Ja? Die vielen dummen braunen Scheide. Da ist alles weg von wegen, Wissen sollen möglichst viel kriegen. Oder Wissen, das ist, wenn es an einer Stelle entsteht, dann soll es möglichst verbreitert werden. Nix. Elite ist das Gegenteil. Elite ist, da braucht es bloß ganz wenig, die das wissen. Und es ist ein Urteil über die Masse. Das ist Mittelmaß. Übrigens auch die Massenuni. Na, von denen hängt der Erfolg der Nation nicht ab, von den Massenuni-Bevölkerern. Ja, das hat was Abfälliges. Ja, ja, die gibt es auch, aber die, für das, was man von ihnen erwartet, dauern die schon. Wir brauchen Elite, wir brauchen eine Spitzenleistung und das hat mit denen, die heute studieren und den vielen, die an den vielen Unis sind, einfach nichts zu tun. Die Ecke. Dann Elite-Uni. Wir brauchen Spitzenwissen. Wir brauchen ein Wissen, das bei uns gibt und anderswo nicht. Ja, das ist Elite-Uni, der eine sagt gleich, der Schröder sagt gleich, dass ich mit Harvard und MIT vergleichen kann. Dann kommt sein Generalsekretär und sagt, wir brauchen wieder mal einen Nobelpreisträger. Das sind Auskünfte, wir brauchen Wissen, das wir haben und andere nicht. Das ist ein Interesse an der Exklusivität des Wissens. Jetzt nicht exklusiv im Sinn von die wenigen bei uns im Unterschied zur Masse, sondern Exklusivität im Sinn von wir müssen es haben und die anderen nicht. Die Amis nicht, die Franzosen nicht, die Chinesen nicht, wir. Das ist eine interessante Auskunft über die Nützlichkeit des Wissens im Kapitalismus. Eine, über die ich noch gar nicht geredet habe. Nämlich, dass in dieser verrückten Gesellschaft Wissen bloß wirklich nützlich ist, wenn es exklusiv ist. Man muss sich das mal klar machen. Wissen als solches ist nützlich, weil es fördert die Naturbeherrschung. Wissen als solches nützt dazu, dass man Krankheiten heilt, nützt dazu, dass die Produktivität der Arbeit steigt, nützt dazu, dass man neue Gebrauchswerte von alten Dingen entdeckt oder neue Möglichkeiten, Sachen zu konstruieren und zu gebrauchen. Wissen nützt im Gebrauchswertsinn in tausenderlei Hinsicht, aber kapitalistisch nützt Wissen nur, wenn es wir haben und die anderen nicht. Die Exklusivität. Im Kapitalismus ist nicht Wissen nützlich, sondern Wissensvorsprung. Und den Vorsprung müssen wir bewahren, müssen wir ausweiten, und der fällt der Regierung zu gering aus. Wissen, das wir haben und andere nicht, nur dann hat man die Ware, die wir verkaufen können und andere nicht. Nur dann haben wir einen Vorsprung in Arbeitsproduktivität und andere nicht. Nur das ist als eine, nur das münzt, ist umzumünzen in Marktmacht und in mehr Geld verdienen als andere. Noch ein schöner Punkt beim Wissen, exklusiven Wissen. Jetzt ist Wissen seiner Natur nach das unexklusivste der Welt. Das ist das Schöne am Wissen. Das ist das quasi zum Wissen. Das Wissen hat einen natürlichen Kommunismus in sich. Wenn es mal gibt, wenn es wer mal erfunden hat, dann steht es allen zur Verfügung, ohne dass der zweite und dritte Benutzer dem ersten was wegnimmt. Du kannst es immer wieder benutzen und es wird nicht verbraucht. Ja, ganz anders als alles andere. Jede Maschine, die du immer wieder benutzt, geht irgendwann kaputt. Wissen einmal herausgefunden, ist ohne, wie gesagt, dass der, der es herausgefunden hat, was verliert, auch ein Mittel für einen anderen. Der kann nämlich auch, was ich, die besseren Agrarmethoden anwenden oder sonst irgendwas. Nicht im Kapitalismus. Im Kapitalismus ist Wissen was, das muss man gegen seine Natur, dass es eigentlich ohne Verlust jedem zur Verfügung stehen könnte. Das muss man gegen seine Natur monopolisieren. Und nur dann ist es Erreichtumsquelle dieser Gesellschaft. Deswegen gibt es die Kategorie Patent. Ja, da wird die Staatsmacht benutzt, um das Nutzen von Wissen, das ohne weiteres möglich wäre, zu verbieten, damit Wissen Eigentum sein kann. Denn ansonsten ist Wissen kein Eigentum. Das passt nicht zum Wissen, dass es Eigentum ist. Dann braucht man eine Sonderveranstaltung. Ich meine, das ist heikel zu reden, als ob es quasi zum Apfel gehört, dass er Eigentum ist oder zum Wohnhaus. Stimmt ja auch nicht. Aber beim Wissen ist es so, dass das seiner Gebrauchseigenschaft nach ohne Verlust jedem zur Verfügung steht. Das muss man gar nicht mehr vervielfältigen, wenn es es mal gibt. Und jetzt wird es mit staatlichem Zwang der Benutzung anderer entzogen, damit es Geschäftsmittel werden kann. Und auf der Basis nur ist es Reichtumsquelle in dieser Welt. Und zu der Sorte Reichtumsquelle wird sich bekannt, wenn es heißt, wir brauchen Elite-Unis, die es mit MIT und Harvard aufnehmen können. Ein zweites Thema oder zweiter Punkt in dem Bereich, der jetzt auf die Mischung von Objektivität und einer Kritikparole geht, die in den studentischen Protesten aufgetreten ist. Und die Kritikparole, sage ich jetzt erstmal, die heißt, Bildung ist keine Ware. Und jetzt will ich was sowohl zur Parole wie zur Sache sagen. Richtig verstanden meint, wer so einen Satz sagt, Bildung ist keine Ware, meint natürlich, Bildung sollte keine Ware sein. Ja, das ist schlecht, wenn Bildung Ware ist, meint er. Der meint nicht, ist keine. So objektiv ist der Satz nicht gemeint wie eine Aussage. Der ist eine Forderung. Bildung sollte keine Ware sein. Wenn wir nach der Seite das Ding ein wenig verfolgen, das ist interessant. Da fällt Leuten ein, dass Ware sein was Schlechtes ist. Ja, das ist, wenn man es kaufen muss, kriegt es nicht jeder, der es brauchen könnte. Das ist aber was, das sollte jeder haben. Wer so redet, kann leicht die Erfahrung machen, wenn er zu einer Verdi-Versammlung geht, wo Krankenhausangestellte sich treffen, dann hört er dort, Gesundheit ist keine Ware. Sagen die dasselbe. Gesundheit, wenn man sich kaufen muss, dann kriegt es der nicht, der sie braucht, das ist schlecht. Das ist inhuman. Zugleich sagen all diese Leute, die so reden, aber Bildung, Gesundheit, ich weiß nicht was noch, ist keine Ware und meine eine Ausnahme. Was sie aber sagen, ist was ganz allgemein Schlechtes. Nämlich, das ist ein Mittel für ein Bedürfnis und das kriegt der nicht, der es braucht. Die möchte ich immer zurückfragen, ja, was sollten eigentlich überhaupt Ware sein, wenn es so redst? Wenn schon das Bewusstsein herrscht, wenn man schon erzählt, quasi hersagt, Ware sein heißt, das Ding ist dem Gebrauch entzogen, man muss Geld bezahlen und wenn man es nicht hat, kriegt man ein Bedürfnis nicht befriedigt. Diese Leute meinen nicht, sie sind also gegen Kapitalismus, weil in dem ist alles Ware, sondern die meinen, hier soll bei ihrem Feld soll der Ausnahme gemacht werden. Wenn aber die Einsicht herrscht, Ware sein ist was Schlechtes, weil da kriegt einer nicht, was er braucht. Na, dann soll er sich ja mal klar machen, was möchte er dann eigentlich überhaupt das Wahre ist. Na, bloß das, worauf es überhaupt nicht ankommt am besten. Faschingskostüme mal. Alles andere, Wohnung, Essen, Transport, alles das soll dann keine Ware sein. Ja. Die eine Ecke. Es war jetzt zu dem Thema, wie albern das ist, irgendwann zu sagen, irgendwas soll keine Ware sein. Weil man nimmt gar nicht ernst, was man da für eine grundsätzliche Kritik gemerkt hat und dann bloß als Ausnahme verlangt. Jetzt in die objektive Ecke. Bildung ist keine Ware, sagen die Studenten zum Staat hin und der Staat sagt, stimmt. Und dann sagt er, scheiße. Stimmt und das ist nicht so gut. Schad drum. Und da sagt er, da muss man mal schauen, wenn es schon keine Ware ist, wie man es wenigstens in Warenrichtung hin reformieren kann, wenn man es schon nicht gleich zur Ware machen will und kann. Ob da nicht einiges geht. Und da muss man einsehen, der Staat ist nicht scharf drauf. Kapitalistischer Staat, der Geschäft losdrehen will in seinem Herrschaftsbereich. Der ist nicht scharf drauf, möglichst viele Tätigkeiten unter Staatsregie zu machen. Es ist das Umgekehrte. Mein Argument ging vorhin los mit dem Satz, lass mich den Satz noch fertig machen. Mein Argument ging vorher los mit dem Satz, der Staat organisiert Wissenschaft und Ausbildung, weil Wissenschaft und Ausbildung kein Geschäft sind. Aber wenn sich das zum Geschäft machen lässt, muss er es nicht oder nicht mehr in dem Umfang organisieren. Wir haben in den letzten Jahrzehnten erlebt, dass manches zur Ware werden konnte, wo man früher nicht gedacht hätte, dass es Ware ist. Fernsehen zum Beispiel. Ja, dass Fernsehen ein Privatgeschäft ist, das war vorher nicht immer schon klar. Dass das Telefonieren ein gewinnbringendes Unternehmen ist, war nicht klar. Überhaupt dann die Eisenbahn soll ja nächstens an die Börse. Die Elektrizitätsversorgung, die gesamte Infrastruktur, jetzt sollen ja die Straßen zur Ware werden. Ja, die Maut wird ja leider nichts. Aber es ist doch klar, der Staat drängt danach, was immer sich zur Ware machen lässt, macht er zur Ware. Und die ganze Orgie der Privatisierung ist eigentlich ein Durchsichten seiner eigenen staatlichen Tätigkeitsbereiche, wo er für Geschäftsbedingungen aller Art sorgt, für die Gesundheit der Leute, für den sozialen Frieden, für die Ordnung, aber auch für die Transportmöglichkeiten, für die Elektrizitätsversorgung, für die Wasserversorgung, für Wissenschaft und für geschulte Menschen. Und alles sichtet er durch.
Trinkwasser darf keine Ware werden,
ja,
weil dann
merkt das.
Alle plötzlich, dass es vergiftet
wird. Merkt das, ja, Trinkwasser darf keine Ware werden. Das sagen Sie, wann sagen Sie es? Seitdem Sie es wird. Also erstmal ist doch klar, es gibt jetzt in der ganzen Welt längst sogenannte Versorger. Vivendi ist so eine Firma. Die organisieren die Trinkwasserversorgung von Großstädten und machen das zu einem Gewinnfeld. Also der Staat gibt jede Menge Infrastrukturzeug aus der Hand und sagt, das lasse ich Privatgeschäfte machen, und er hält es für einen großen Erfolg, wenn ihm das gelingt. Und es ist auch einer in seiner Optik, denn was man mit staatlichen Unkosten bewältigen muss, mit Steuergeldern, ist eine leidige Notwendigkeit. Dafür wird gesorgt in so einem Land. Da, weil die Voraussetzungen fürs Gewinne machen, die müssen gegeben sein. Aber für die, dass für sie gesorgt werden muss, ist bedauerlich. Wenn es gelingt, Sachen, die der Staat als staatliche Regiebetriebe mit seinen Unkosten betrieben hat, die in Gewinnquellen umzuwidmen, zu sagen, dann erhebt er Gebühren dafür und dann zahlen die Menschen die Dienstleistung Wasserversorgung oder den Strom oder das Telefonieren. Und wenn sie es bezahlen, habt ihr Einnahmequellen, dann müsst ihr bloß noch so kalkulieren, dass ein Überschuss rauskommt. Dann hat man im Land die Kapitalvermehrung vermehrt. Und das ohne, dass was Neues produziert wird. Ohne, dass was Neues gemacht wird, was vorher noch nicht gemacht worden ist. Sondern es wird bloß dasselbe, was vorher gemacht worden ist, aber kein Geschäft war. Wird jetzt als Geschäft abgewickelt. Und damit steigen wirklich die Gelegenheiten, Kapital im Land gewinnbringend anzulegen. Und damit steigen dem Staat seine Steuerquellen und schwinden seine Pflichten, mit Steuern was zu erledigen. Es ist ein Ausdruck der Fertigkeit kapitalistischer Verhältnisse, wie viel ein Staat privatisieren kann und für wie wenig er noch sozusagen außergeschäftlich sorgen muss. Und dass Amerika uns da immer ein Stück voraus ist, ist ein Zeichen dessen, dass dort die Akkumulation von Kapital immer schon ein Stück weiter ist als bei uns. So, das wollte ich jetzt erzählen. Also, es ist überhaupt, Bildung ist keine Ware im Moment, stimmt, aber dass man sie dazu machen kann, warum denn nicht? Beim Wissen geht es schon, wenn man Patente vergibt auf Forschungsergebnisse, dann ist Forschung ein Geschäft. Wenn man Studiengebühren fürs Studieren verlangt, also Geld reinkommt bei dem, der die Dienstleistung Studium anbietet, na dann kann man in einem zweiten Schritt auch schauen, ob sich nicht Privatkapital findet, das sich in einer Universität engagieren mag und dann die Einkommensquellen als Gewinnmittel benutzt, wie es in den USA eben in der Hälfte der Universitäten der Fall ist. So, jetzt habe ich lang geredet, weil ich das fertig sagen wollte. Und jetzt habe ich aber die Wortmeldung und die Wortmeldung damit quasi unterdrückt.
Ich habe die Intention der Studentinnen seit Bildung ist dann gerade ein bisschen anders eigentlich verstanden. Die wollen doch abgesehen davon, dass sie die als Ausgeschlossene auch sehen, die halt studieren möchten, möglichst ungehindert, ohne Studienbildung und so weiter, weil dass die sich ja als gesellschaftliche Kräfte auch verstehen. Also Bildung als Rohstoff, gewissermaßen, was die alte Bundesrepublik ausgezeichnet hat, Ressource, also die in einem großen Maße hergestellt wird. Also Argument der Staatsverantwortung auch.
Ja.
Also das hat ja den Klink, ich meine, ist an der Ausführung, an deiner Polemik, die
man kann überhaupt sagen, es gibt ja jetzt ein bisschen Kritik an der Bildungsreform von Seiten der Studenten, eben mit dem Argument, Bildung sollte keine Ware sein, wenn man jetzt das weiterdenkt in deinen Gedanken, nein, denn nur dann, wenn sie keine Ware ist, kommen ausreichend und zweckmäßig Gebildete für die deutsche Wirtschaft auch zustande. Dann merkt man, auf der einen Seite, da melden sich welche mit ihrem meinetwegen ganz privaten Interesse, lieber Kackgeld zahlen, als Geld zahlen. Und was sagen sie? Sie drücken ihr Interesse gleich wieder als eine Sorge um den Nutzen der Sphäre aus, und zwar für die Wirtschaft, in der sie da mithausen. Also beteiligen sie sich ganz schön an dem zum Bildungssektor notwendigen Hin und Her von Trennung und Unterordnung. Also Trennung vom Geschäft und Unterordnung unter das Geschäft. Da habe ich heute lang drüber geredet, über die beiden Seiten. Nur als Getrennte ist sie nützlich. Und jetzt wird vom Staat meinetwegen mit der Einführung dieser geschäftlichen Gebräuche in dem Sektor die Unterordnung und das Geschäft sehr viel direkter gewählt. Und das sagen die, tja, aber der Nutzen kommt doch bloß zustande, wenn man ein bisschen Distanz wahrt. Also übrigens, dasselbe kriegst du jetzt von Professoren auch. Auch Professoren kritisieren das und die sagen dann auch, na Mensch, die Wissenschaft war doch dadurch nützlich, dass wir eigenverantwortlich und enthusiastisch geforscht haben und wir werden doch nicht im Leistungslohn, im Akkord bezahlt. Da versiegt quasi die Quelle, da sprudelt unser Verstand dann nicht mehr so gut. Auch da, man merkt natürlich, die wollen ihre Freiräume bewahren und drücken das aus als Sorge um den Nutzen der Sphäre, ganz im kapitalistischen Sinn. Also was wir vor uns haben, ist halt der Streit, der in dem Sektor zu dem Sektor gehört. Und das wollte ich dann insofern auch darstellen und sagen, naja, den Streit muss man erklären und sich klar machen, aber in dem Streit soll man nicht Partei ergreifen. Ja gut, das war jetzt der Punkt. Jetzt war da hinten die Wortmeldung. Ja.
Ich will mal wissen, ob Globalisierung auch Wirtschaftswachstum ist. Also vorher wurde ja auch ein Geschäft getätigt oder auf jeden Fall eine Werbe betrieben, sagen wir so. Und so kann man ja nur noch Globalisierung Wirtschaftswachstum erzeugen eigentlich, obwohl er gar nicht mehr stattgefunden hat in der
Ja, richtig. Du magst, du kannst ja auch, man kann jetzt noch anders reden. Gebrauchswertmäßig hat sich eigentlich nichts verändert. Dasselbe, was gestern ein staatlicher Betrieb gemacht hat, macht jetzt ein privatisierter Betrieb. Also so viele Telefonschaltungen werden geschaltet oder irgend sowas. So viele Eisenbahnkilometer werden abgerieben. Alles das ändert sich nicht. Gebrauchswertmäßig hat sich gar nichts geändert. Wertmäßig, geldmäßig, und ums Geld geht es schließlich in dieser Wirtschaft. Geldmäßig hat sich schwer was verändert. Privatkapital hat sich angelegt und hat in der Anlage einen Gewinn erzeugt und mit dem Gewinn kann man wieder neue Anlage tätigen. Also da ist Wachstum entstanden. Wachstum, das vorher nicht existiert hat, weil geldmäßig vorher einfach Geld ausgegeben worden ist und der Gebrauchswert Transport zustande gekommen ist. Meinetwegen, die Leute haben ihre Fahrkarten auch bezahlt, aber ein Gewinn ist nicht passiert. Quasi Unkosten sind aufgewendet worden, Unkosten sind auch bezahlt worden, aber die Quelle für Zuwachs, die Quelle fürs Mehr, da war da nichts zu sehen.
Ja, aber das war ja doch Gewerkschaft. Ich weiß nicht, wie das in die Rechnung eingeht. Das ist ja wirklich simpel, ne? Also Wirtschaft hat schon zu erzeugen, obwohl das gar nicht passiert ist.
Ja, man darf vielleicht nicht sagen, es ist nichts passiert übrigens. Nehmen wir mal den Punkt mal einen Augenblick ernst. Der Satz, es ist nichts passiert. Wodurch schaffen es eigentlich die Eisenbahnen? Ja, wir haben jetzt in den Zeitungen liest man, 100 Milliarden sollen sie dem Staatshaushalt gespart haben. In den 10 Jahren Eisenbahnprivatisierung. Wirklich, du schlagerst mit den Ohren, 100 Milliarden. So effektiv soll das gewesen sein, ja? Wodurch eigentlich? Das ist ja so brutal, die sagen es gleich hinterher. Ja, sie haben die Belegschaft um ein Drittel gekürzt und haben von jedem Menschen, der dort arbeitet, 150% Leistungssteigerung. Also nicht bloß eine Verdopplung, sondern eine Halbfachung. Dessen, was er vor 10 Jahren gebracht hat, holen sie jetzt aus ihm raus. Insofern passiert ist schon was. Ein paar hunderttausend sind arbeitslos geworden und kosten nichts mehr. Oder kosten einen ganz anderen Topf was, halt die Arbeitslosenkasse. Oder die Rentenkasse, wenn sie es früh verrentet haben. Das ist ja jetzt gleichgültig. Sie sind nicht mehr Kostenfaktor in der Rechnung. Und dadurch schaut die Rechnung anders aus. Und der Medan kann sagen, wir wirtschaften effizient.
Ja, aber es findet da auch eine Änderung am Gebrauchswert selbst
auch
statt.
Das,
und zwar durch
das.
Die Privatisierung. Ja. Weil der Staat hat ja früher das Interesse an einer Verallgemeinerung der Infrastruktur gehabt, gerade, also weil er allgemeine Bedingungen schaffen wollte und das eine Sphäre war, die er eben nicht die Rentabilitätsgesichtspunkten anheimstellen wollte. Mit der Privatisierung wird es jetzt Anlagesphäre, ja, wodurch auch alle Kalkulationen, wie sie betrieben wird, natürlich unter dem Gesichtspunkt dann durchgezogen werden. Also bei der Post fallen halt so und so viele Postämter weg.
Und
oder bei der Bahn,
Es werden manche Strecken stillgelegt, genau, die sich nicht rentieren. Also das ist die eine Seite, am Produkt ändert sich auch was. Damit es rentabel ist, wird manches unterlassen, was nicht rentabel ist. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, diese Regierung ist sich aber auch so sicher, dass sie alle Leute so sehr zum Beispiel vom Telefonieren oder vom Verkehr abhängig gemacht hat, dass sie auch ihr Land so weit erschlossen hat, dass es nicht mehr wichtig ist, ob sie darauf aufpasst. vielleicht stimmt es noch nicht mal, im Sinn von, da geht nichts verloren. Aber jedenfalls steht die Regierung auf dem Standpunkt, da geht jedenfalls weniger verloren, als an Effizienz gewonnen wird, wenn man das dieser Geschäftsrechnung überlässt. Die Nation nimmt, in vielen Hinsichten haben wir das im heute, die stehen in einer Konkurrenz um Billigkeit mit der ganzen Welt. Wer gewinnt denn die Konkurrenz am Weltmarkt, dass sie gegenüber ihrem eigenen Land den Standpunkt der Entwicklung nicht mehr einnehmen? Nicht mehr dieses Fördern der Möglichkeiten, Fördern der Voraussetzungen, sondern immer mehr den Standpunkt Auspressen der Bedingungen, die wir alle geschaffen haben. So, in der Hinsicht ist das Privatisieren so ein Ding. Da ist, warum soll man da die Bildung privatisieren?
Ich würde von dir nochmal gerne wissen, was sich die Regierung außer kapitalistischer Geschäftemacherei von diesen Reformen verpflichtet und den Nutzen gibt. Weil du vorhin gesagt hast, sie wollen exklusives Wissen für sich. Ich meine, könnte es da noch andere Motivationen geben, außer rein kapitalistische?
Und wenn ja, welche? Es gibt da immer die andere noch. Es gibt immer geschäftliche Exklusivität, also das heißt den Vorsprung an. Den Vorsprung in Konkurrenzfähigkeit. Und es gibt bei Wissenschaft immer die militärische Seite. Was exklusiv wissen, was andere nicht wissen, was exklusiv können, was andere nicht können, hat immer auch die Seite, da kann man Waffen bauen, wenn die andere die nicht bauen können, dann hat man eben da einen Vorsprung, jetzt nicht geschäftlich, sondern als Macht. Ja. Das, einerseits ist das normal, das gehört sowieso dazu. Übrigens, das ist eh so. Natürlich ist auch immer schon geforscht worden mit dem Ziel, Vorsprünge zu haben. Das ist nicht der Punkt, dass das nicht der Fall gewesen wäre. Der Punkt ist, wenn der Kanzler sagt, daran fehlt es uns, dann macht er ein Bekenntnis dazu, wozu Wissen bei uns nützlich ist. Das wollte ich rausstellen. Ich wollte nicht sagen, das Elite-Unis, im nächsten Moment gibt es die ganze Debatte, haben wir doch eigentlich im Grund schon. Ja, ihr habt doch, also der eine oder andere hat am Sonntag vielleicht die Sendung mit der Christiansen gehört, die sind immer furchtbar öd, aber man hört auch immer, was so die quasi die kleinen Münzen der Tagesargumentation sind, die so ausgetauscht werden vor allen Seiten. Nur da sagt dieser eine Jungunternehmer aus der Biotechnik-Szene, sagt, ach gut, unsere Leute aus Konstanz können ja dasselbe wie die aus Harvard. Das ist doch nicht das Problem. Und dann sagt er wunderbar hin, wozu es eine Elite-Uni braucht. Er sagt, du brauchst eine Uni, wo bloß reiche Leute und bloß Spitzenbegabte hin können. Weil dann findet der Spitzenbegabte mit seiner Idee seinen Nebenmann, der Geld hat. Und bloß dadurch entsteht in unserem Land Innovation. Das ist doch einmal eine schöne Definition von Elite-Universität. Noch ein Argument, das jetzt in der letzten Zeit aufkommen ist, wo man immer sagt, na Mensch, da rollt es an die Zehennägel hoch. Jetzt kommt der Arbeitgeber, Ex-Arbeitgeberpräsident, wie heißt denn dieser? Henkel. Der Mann kommt, tritt auch im Fernsehen auf, aber das Argument liest man die ganze Zeit, nämlich, und es wäre ja überhaupt saugerecht, Studiengebühren zu erheben. Denn es ist doch eigentlich unfair, die Putzfrau und den Industriearbeiter, der selber nie eine Uni gesehen hat und dessen Kinder auch nie eine Uni sieht, für eine Ausbildung bezahlen zu lassen, die dann die Besserverdienenden erst umsonst kassieren und hinterher in höheren Einkommen genießen. Es wäre doch bloß gerecht, denen, die höheren Einkommen erzielen, auch die Kosten für den Erwerb der besseren Position aufzubürden. Und da muss man ja sagen, da merkt man halt, was Gerechtigkeit für eine Scheißkategorie ist. Du kannst einfach alles als gerecht hinstellen, je nach dem Bezugspunkt, den du einnimmst. Früher hieß es, gerecht ist es, dass der Staat die Unis kostenlos anbietet. Das eröffnet allen, die leistungsfähig sind, ohne dass es vom Geldbeutel der Eltern abhängt, die Chance, was aus sich zu machen. Da war gerecht im Sinn von Gerechtigkeit als Chancengleichheit. jetzt, und da merkt man, das ist die Veränderung im Wertehimmel. Jetzt ist der Gedanke, ach Gott, machen wir uns doch nichts vor, die große Mehrheit wird eh nichts. Ist übrigens eine Wahrheit, die auch für gestern gilt. Auch in der Zeit, wo Chancengleichheit hochgehalten worden ist, war es natürlich keine Wahrheit, dass die von furchtbar vielen Leuten wahrgenommen und genutzt werden kann für sich. Chancengleichheit war doch bloß quasi die schöne Idee, die zur Selektion gehört. Nämlich ganz gerechte Selektion. Jetzt sagt man, ach, machen wir uns doch nichts vor, die meisten kommen doch eh nie in einen Genuss der Bildung. Der höheren schon gleich. Ja, dann ist es bloß gerecht, wenn die, denen das exklusiv zusteht, aber auch dann dafür zur Kasse gebeten werden. Also ein Gedanke, der viel mehr von der festgefügten Scheidung der Gesellschaft ausgeht und jetzt auf Basis der Scheidung, die sowieso nicht mehr überwunden werden soll, sagt, na dann ist es doch ungerecht, denen, die eh nie was davon haben, was dafür abzuknüpfen.